Wir beschleunigen jetzt gleich auf mehrere Knoten.
Was? Sind wir immer noch in diesem Sternenschiff?
Ja, genau, genau. In der Zukunft werden wir alle einmal auf diesen Hoverboards fliegen.
Ich habe das Briefing nicht bekommen. Wo sind wir gerade? In welchem Jahr? Doc Braunbär?
2052.
Das ist ja Wahnsinn, Doc Braunbär.
Ja, das ist ganz weit vor. Also
wollten wir nicht zurückgehen?
Wohin denn?
Ja, zurück in.
Wovon sprechen Sie denn gerade?
Mit dem Turm, mit dem Blitz und dem Auto. Also mit dem Blitz an der Uhr. Wissen Sie noch?
Jetzt hör mal zu, mein Junge. Ja. Martin, deine Mutter hat mir zwar die Aufsichtspflicht übertragen auf dich, aber ich glaube, du bist ein bisschen schief gewickelt. Wir müssen wieder zurück.
Ja.
Das stimmt.
Ja, das habe ich doch gesagt.
Aber nicht in die nicht in die Zukunft.
Sondern?
In die Vergangenheit.
Ah, ja, ich weiß. Dings hier mit Cowboyhüten.
Ja, genau. 1868.
Das ist ja schön, dass das auch noch gibt.
Bist du mein Junge? Bist du angeschnallt?
Ja, aber stell den Kompensator richtig ein, sonst landen wir wieder bei
Moment.
Jurassic World. Ach, und hast du die? Ich tue noch ein paar Bananen in den Mixer. Sie haben das. Ja, super.
Und jetzt müssen wir aber, auf 3 müssen wir gleichzeitig drücken.
Okay, auf was?
Naja, hier der Dremel.
Okay.
1, 2, 3.
Eisenbahn und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Das sind wir. Ein kurzer, das war ja auch wie früher beim Fernsehen. Wenn Sie auf den Toten kann, also wenn Sie
bei Fix und Foxy,
wenn Sie dann haben Sie angeschaltet den Fernseher und wollten was gucken, dann kam nur
wirklich.
Wir melden uns bald, wenn der Schaden behoben ist.
Ach so.
Zum Beispiel
ja,
auf der ARD. Früher hatte man ja auch nur ein Fernsehprogramm. Können Sie sich das vorstellen?
Ja, da kann ich mir vorstellen. Wir haben ja früher unser Fernsehen selber gemacht. Haben wir einfach einen Stein genommen, ein Loch durchgeschlagen und da haben wir uns unseren Kuhlenkampf durchgeschmissen. Darum soll es heute nicht gehen.
Nee.
Sondern es soll heute gehen um, wir haben einen Triptychon
abzuschließen.
Aber erst das ist jetzt schon.
Jetzt schon zu Ende. Also jetzt haben wir noch 2 Stunden, dann ist das Triptychon zu Ende.
Wenn Sie aufgepasst haben, vielleicht möchten Sie reinrufen, was letzten Monat dran war. Die Nummer ist 45000666, wenn Sie anrufen wollen. Das Thema reinrufen von letzten 2 Monaten, dann es gibt nichts zu gewinnen.
Nee. Aber auch nichts zu verlieren.
Ja, worum geht's denn heute?
Nach dem großen Erfolg von
ja.
Zukunft
ja.
und dem noch, also dem Kassenschlager Gegenwart.
Ja, unglaublich.
Kommt jetzt
vier
vor
Wochen,
den
Platz 1.
Von den MacherInnen von
Zukunft.
Kommt jetzt also auch, kommt die Vergangenheit, Herr Eisenbart. Und da sind wir schon mitten im Thema, denn natürlich sind diese drei Themenkomplexe, ich muss mir mal kurz meine Ohrringe rausnehmen, die pieken ganz furchtbar mit
dem. Ja, sie müssen auch, sie müssen aufpassen, dass sie mit dem Blobschutz nicht ihre Augenbraue noch weiter in Mitleid. Was ist Ihnen denn passiert?
Eisenbart, ich will echt nicht drüber reden. Es hat, ja. Ich sag mal, es hat Summ gemacht.
Ja.
Und ich bin, also ich, wissen Sie, bei Radio Z, wir hatten ja jetzt ewig lang an der Redaktionstür, nicht wahr?
Ja.
Hatten wir so wie in so einem, da ist ja auch schon wieder das Thema Vergangenheit.
Ja.
Kennen Sie diese Bierglasflaschenbodenfenster, die manchmal in fränkischen Gastwirtschaften.
Kenn ich.
Also so runde.
Wo man nicht reingucken kann.
Wo man, also sowas hing bei uns immer in dem Durchgang.
Ja.
Wenn man von der Redaktion aus Richtung Toilette sich bewegt hat, das war alles schön und gut. Und manche Dinge, Herr Eisenbart, sollte man auch einfach mal so lassen, wie sie sind.
Ja.
Aber nein, da kam dann der Plenumsbeschluss, neue Türen für Z.
Ja.
Und jetzt haben wir da so eine schalldichte, Schallschutz, 10 Tonnen schwere Glastür, die ich einfach nicht gesehen habe, Eisenbart. Und dann war meine Stirn quasi, sagen wir mal, zerfurcht.
Na, ist ja nicht schlimm.
Und es hat Bumm gemacht und die ganze Redaktion hat gelacht. Wenn Sie letztens Devil is Evil gehört haben.
Devil is Evil heißt
Devil is Evil.
Ja.
Da haben Sie es, wenn Sie ganz laut drehen, können Sie es hören. Gehen Sie mal in die Mediathek, hören Sie die letzte Sendung an.
Ja.
Da hört man ganz leise ein Bumm.
Ja, und das höre ich mir jetzt an.
Dann ein Au und dann schreiendes Gelächter.
Ja.
Sogar.
Von Ihnen?
Nein. Eisenbart.
Ach, von Devil is Evil?
Von allen, die da noch saßen.
Ja.
Nachts.
Das tut mir leid.
Ja.
Was aber haben Sie in der Nacht ja gemacht überhaupt? Haben Sie die anderen Sendungen begutachtet,
wie die das machen? Ich habe versucht, mich spioniert? Vorzubereiten auf diese Sendung, Herr Eisenbart.
Ja.
Und ich bin halt gescheitert. Ich musste dann ins Krankenhaus.
Ja.
Das war dann, naja, ich schweife ab. Wir wollten ja eigentlich über Vergangenheit reden und das ist ja auch vergangen jetzt. Meine Wunde ist ja genäht. Aber auch da ist ja natürlich auch eine klassische Metapher für Vergangenes, ist ja natürlich die Wunde, nicht wahr? Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Nicht wahr? Und da sind wir ja auch schon im Thema, nicht wahr? Also Dinge können ja mit der Zeit, die Vergangenheit kann sich ja mit der Zeit verändern, wie eine Wunde, die zwar immer noch zeugt, es werden nur Narben bleiben, sagt man dann, nicht wahr? Also es verweist noch etwas in die Gegenwart, aber die Gegenwart selber ist nicht mehr präsent, nicht wahr, Herr Eisenbart? Da kann man schon halbe Doktorarbeit drüber schreiben, über Narben.
Ja. Haben wir heute wieder nur Texte von Männern da?
Ich glaube, diesmal haben wir es komplett geschafft, endlich nur männliche Texte zu haben, Herr Eisenbart.
Das ist, also es ist wirklich zum Schämen.
Es ist zum Schämen, aber das ist vielleicht auch ein guter Moment, mal aufzurufen, bloß weil manche Geschlechter sehr selbstbewusst sind und alles reinschicken.
Ja, auch wirklich jeden Unsinn. Also.
Heißt es nicht, dass das andere Geschlechter nicht auch machen können?
Ja, oder ganz anderes Geschlecht. Kann auch mal was schicken.
Genau, das andere Geschlecht zum Beispiel.
Ja.
Aber wir müssen
von Simone de Beauvoir, oder? Meinen Sie?
Simone Bodega. So, Herr Eisenbart, erstmal widmen wir uns natürlich wie immer ein bisschen der Definition und auch ein bisschen der Etymologie des Wortes Vergangenheit, nicht wahr? Es ist eine sehr kurze Definition, wer hätte es gedacht? Gegenwart ist Zeit, die hinter uns liegt, vergangen ist.
Ja.
Also da können wir uns gleich nochmal genauer drüber unterhalten. Und dann gibt es eine A und B, das Leben eines Menschen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Aha.
Merken Sie was? Beides ist sehr subjektiv auf eine bestimmte Person ausgerichtet.
Ja.
Und B natürlich in der Sprachwissenschaft, Tempus für ein Geschehen, das vergangen ist. Nicht wahr? Also das kennen Sie ja aus Ihrem Studium der Germanistik. Nicht
ja.
Wahr? Tempus.
Gut, es ist ein bisschen zirkelschlussig.
Ja.
Aber macht ja nichts.
Steht aber im, das steht da drin.
Dann ist okay.
Also, können Sie kurz die grammatikalische Zeit erklären, Herr Eisenbart? Die Vergangenheit? Was gibt es da so?
Präteritum, Imperfekt.
Ja.
Futur 2.
Ja, nein.
Es gibt auch, doch, es ist,
doch Futur 2?
Futur 2 ist auch Vergangenheit.
Ah, ja, das ist ja spannend.
Weil das ist, man kann was sagen mit Futur, aber eigentlich ja. Erzählt in der Vergangenheit. Zum Beispiel, mein Nachbar fährt plötzlich nicht mehr so eine Dreckskarre wie vorher. Er wird wohl im Lotto gewonnen haben.
Aha.
Ist Futur 2, ist aber Vergangenheit.
Aber warum ist es warum ist es eine Zukunftsform? Es ist ja eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo Sie sprechen, hat er den Lottogewinn dann wahrscheinlich schon eingestrichen, oder?
Ja, wenn, dann hat er das schon, wenn ich das sage, dann wird er es wohl schon gemacht haben. Ja. Sie hören schon wieder Futur 2, aber mit Futur 2 beschreibt man Vermutungen.
Ach so, ist also, das. Aber warum ist es dann ein Futur und nicht ein Vermutur?
Das ist einfach so. Das hat sich so ein entwickelt.
Wenn Sie denken an Moritorität Salutant, ist ja auch Futur 2.
Ja, richtig.
Die Todsein werden denn grüßen dich?
Ja.
Also da ist es ja schon auf die Vergangenheit bezogen, wenn die GladiatorInnen, Gladiatoren waren es wahrscheinlich meistens männliche,
schätze
ich mal im alten Rom, wenn die da einmarschieren und dann Hallo Cäsar sagen.
Ja. Ja,
wir sind Frauen, die tot sein eher, werden denn.
Die Frauen wurden eher verkauft als Sklavinnen.
Ja.
Die
verkauft sein werden denn.
Genau, so sieht es nämlich aus. Also die sterben, gestorben sein werden, grüßen dich jetzt schon.
Ja, aber ist das nicht, also ist da ein Unterschied zwischen der lateinischen Futur 2 und dem deutschen Futur 2 dann? Also
Ja. Das ist, soweit ich weiß, ohne das jetzt vorher nachgeschlagen zu haben, ausschließlich im Deutschen so.
Ist ja interessant, Herr Eisenbart. Da haben Sie ja Expertise am Start.
Weil im Englischen hätten Sie dann zum Beispiel he might have won the lottery.
Yes.
Not he will have won the lottery.
He will have won, das klingt falsch.
Ja.
Also auch so aus dem Verkehrsansage-Kontext
heraus
klingt das falsch.
Aus.
Wenn ich sage, the car will have crashed the entire...
The fucking car. Sie müssen nicht vergessen, dass ich gesagt habe, die Dreckskarre.
Nein, ich war ja in England, da muss ich sagen, the bloody car.
The bloody car.
The bloody car will have crushed the Empire State Building, zum Beispiel.
For example,
und das klingt
World
dann,
Trade Center, you mean.
Das klingt dann falsch.
Ja.
In den Augen
der
EngländerInnen
klingt
es falsch.
Ja. Wir hören mal einen Text.
Wir hören mal einen Text, Herr Eisenbart, was haben wir denn Schönes dabei?
Und zwar mit Carsten Stefan. Nachlasspfleger, Volker.
Tot sein werdende, das sind
wir. Okay.
Bitte schön.
Viel Spaß.
Stirbt wer einsam, pflegt den Nachlass Nake, braucht kein Dr. Jur, aber Herzblut und natürlich Bunges Möbelpolitur. Er putzt auch die Silberlöffel, staubt die Bücher ab konform, setzt sich in den Ohrensessel, dass die Kohle bleibt in Form. Des Verstorbenen dritte Zähne wollen nachts ins Wasserbad, tags der Krückstock auf den Gehsteig, drohen dem Knaben auf dem Rad. Äußerlich ist nicht die Pflege, sieht man hier, auch ideell. Flott ertönt der Plattenspieler mit 100 Dezibel. Spielt Soldat am Wolgastrand, er ist Herr Nake obenauf, und in schönen grauen Schlüpfern frischt er Nachlassstreifen auf. Hält die Uniform in Ordnung, eisern Kreuz am bunten Band, all das zählt nun endlich wieder, weil's des Glückes unterpfand.
Diese bloody beetroots, nein, diese bloody Pollen.
Ah, yes, you have the pollen.
I have the pollen gehabt worden haben.
Sie experimentieren gerade ein bisschen mit Sprache, das finde ich sehr gut.
Ja, Herr Eisenbart, Vergangenheit in der Literatur, was heißt das?
Sie meinen jetzt so ganz generell?
So ganz generell, was kann man so feststellen? Wie hat sich so der Blick auf die Vergangenheit so entwickelt?
Ich würde sagen, es ist ein weites Feld.
Ist ein weites Feld.
Mit dem mit dem alten Priest zu sagen. Aber ich würde sagen, ich würde jetzt erstmal gucken, woher kommt Literatur überhaupt.
Ja.
Und es ist ja Aufgeschriebenes.
Ja.
Über Sachen, die schon passiert sind.
Ja.
Oder die vielleicht noch nicht passiert sind. Aber hauptsächlich über Sachen, die passiert sind.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel dran denken, wer kann denn überhaupt schreiben?
Ja.
Also Gelehrte.
Ja. Schreiber zum Beispiel. Und, Hofschreiber.
Hofschreiber ist ein sehr gutes Stichwort. geistliches Personal.
Im Mittelalter dann, ja.
Wenn Sie jetzt heute zum Beispiel nochmal gucken wollen, wie war das eigentlich?
Ja.
Dann schauen Sie in eine Chronik.
Richtig.
Zum Beispiel.
Richtig.
Also da wurde ein unglaubliches, ein Wissensschatz wurde da gepflegt.
Ja.
Über Vergangenes.
Richtig, richtig. Das fängt ja auch schon früher an. Ja. Also Sie sind jetzt gerade im Mittelalter bei den Klöstern, wo da geschrieben wurde und dann auch immer wieder kopiert und man weiß ja auch nicht, geht da was verloren.
Ja.
Das ist ja immer so ein Vorgang des Übertragens.
Ja.
Bedeutet ja immer, es kann was dazukommen und es kann was weggehen. Und schon sind wir am Kern des Problems, weil das bedeutet für uns ja, Vergangenheit ist dynamisch. Vergangenheit verändert sich mit der Zeit, weil das Bild, das wir von der Vergangenheit haben, speist sich aus Berichten, aus Büchern, aus Texten, die wir ja selbst nicht nur beim Lesen sowieso interpretieren, Stichwort Semiotik, Eisenbart,
Lebenswirklichkeit, Exegese,
richtig, sondern auch, es hat ja jemand aufgeschrieben und die Person hat ja vielleicht auch das interpretiert, was sie gesehen hat. Und schon merken wir, wie dünn der Morast der Vergangenheit auch ist.
Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass sie nicht in so, so wissenschaftsskeptische Gefilde abdriften.
Ja, das ist aber immer so, wenn man sich über Konstruktivismus Gedanken macht, Herr Eisenbart, und über Zeichenlehre, dann ist man ganz schnell dabei, dass man plötzlich alle gar nicht mehr weiß, was überhaupt hinten und vorne ist. Und so ist es mit der Vergangenheit ja auch.
Ja, stimmt.
Und man kann ja, das ist auch natürlich eine Grundfrage, würde ich jetzt mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Der Geschichtswissenschaften auch, also nicht nur der Historik, sondern auch der Lehre darüber, wie man etwas über die Vergangenheit erfahren kann und wie man das einzuordnen hat.
Ja.
Früher hat man gesagt, als das aufkam, im 19. Jahrhundert, soweit ich weiß, hat man gesagt, wir wollen uns verschiedene Quellen anschauen. Da hat vielleicht ein Mönch was aufgeschrieben zu einem Ereignis. Da hat ein Hofschreiber was aufgeschrieben.
Ja.
Und irgendwo haben wir noch von einem Pfarrer irgendwas in irgendeiner Kirchenchronik gefunden.
Ja.
Und das stimmt ja hinten und vorne nicht zusammen.
Ja, genau.
Das passiert ja oft genug.
Ja.
Und dann hat man früher gesagt, die haben schon alle irgendwie recht. Wir versuchen, das so hinzubiegen, dass da so ein guter Mittelweg wird schon irgendwie stimmen.
Ja.
Und heute hat man gesagt, das ist ja komplett, dann wissen wir dann erfinden wir noch mehr dazu oder lassen noch mehr weg.
Ja, eben.
Heute sagt man eher, wir stellen die Quellen nebeneinander und sagen, die Gelehrten streiten sich, Herr Eisenbart, wie das war. Aber in jedem Fall, auch wenn Sie noch so wissenschaftlich rangehen, und ich will da kein Skeptizismus aufkommen lassen.
Ja, löblich.
Aber wenn Sie sich ehrlich machen, müssen Sie sich eingestehen, auch als Historiker, es ist ein wackeliges Gefährt, diese Zeit.
Ja.
Und wir wissen nicht so genau.
Das stimmt. Und Sie haben ja auch, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, da haben Sie dann, damit kommen Sie ja alle zwei Sendungen, dass so die frühesten Aufzeichnungen darüber sind, wie viel Korn der eine dem Pharao schuldet.
Richtig. Babylon.
Das Babylon.
Ist ja den bärtigen
dem König. Bärtigen Mann.
Ja.
Und da haben sie ja auch Sachen, die quasi einer schon vorher angeguckt hat.
Ja.
Und dann hinschreibt, wird schon so ungefähr stimmen.
Ja, und die danach kommen,
und
die Korn kann man nicht anschauen können, wie in dem Zustand, die müssen sich drauf verlassen.
Ja, genau.
Die haben ja nichts anderes, die sind ja arme SchluckerInnen.
Ja.
Genau, da haben Sie recht, Oder denken Sie an die Griechen.
Ja,
ganz viele ganz viele Geschichtsschreibungen.
Die Griechen sind mein römisches Reich.
Mhm. Also, die Griechen haben ja viel aufgeschrieben, was passiert ist angeblich.
Ja, angeblich.
Aber dann können sie eben auch relativ viel es wird halt relativ viel Hanebüchen dann Quatsch auch dann mit aufgeschrieben. Also zum Beispiel, wenn dann, ich habe jetzt den Namen vergessen, wenn ein Geschichtsschreiber dann über Atlantis schreibt, wie er in Atlantis war und wie viele Quellen Atlantis hat und dann im Detail die Dächer beschreibt, wie die Gold verziert waren und wir aus heutiger Sicht sagen können, also vielleicht war das eher eine ausgedachte Vergangenheit.
Oder vielleicht so wie eine Wunschvergangenheit.
Ja, ja.
Oder wie bei Stanislaw Lem.
Ja.
Stanislaus. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der so ganz genau über den Planeten Solaris schreibt.
Ja.
Als gäbe es den wirklich.
Ja.
Vielleicht gibt es den
Das ist sehr gut, Herr Eismar. Das bringt uns direkt ans nächste Stichwort?
Ja, so wie es im Skript steht.
Nein, ich habe...
Das sie mir ausgedruckt haben. Ich soll jetzt sagen, das ist ja wie bei Stanislaus Lem. Der wo über Solaris...
ist ja gut jetzt. Also...
Aber es ist gut, dass wir so gut vorbereitet sind. Und so gut überleiten zum nächsten Thema.
Vermaledeite Flugkörper. Also, Literatur.
Ja.
Und jetzt endlich. Also im Sinne verstanden, dass nicht der Geschichtsschreibung, die ja einen dokumentarischen Anspruch hat, sondern der fiktionalen Literatur.
Ja.
Da passieren ja auch, da passieren ja haarsträubende Dinge, wenn es um Vergangenheit geht zum Teil.
Ja.
Denn eine fiktive Geschichte,
ja,
zum Beispiel in einem Roman oder in einer Novelle, ist ja sehr oft angesiedelt in der Vergangenheit.
Ja.
Ist aber fiktiv, natürlich.
Ja.
Hat also, operiert also genau in diesem Spannungsfeld zwischen könnte passiert worden gewesen sein werden.
Ja. Ja.
Und, habe ich mir komplett ausgedacht, ist Käse.
Ja.
Und diesen Raum, diesen fiktiven Raum in der Vergangenheit, der wird sehr oft bearbeitet.
Aha.
Zum Beispiel, denken Sie, es war einmal vor langer Zeit.
Ja.
Kennen Sie denn diese Losung? Da haben wir ja schon drüber
geredet. Habe ich schon mal gehört.
Märchen, Herr Eisenbart, Märchen spielen eigentlich fast immer in einer nicht definierten Vergangenheit, in einem nicht definierten Raum, erhebt aber den Anspruch natürlich, ich erzähle etwas über die Vergangenheit.
Ja.
Und gleichzeitig ist nicht der Anspruch, ich dokumentiere etwas,
ja,
was passiert ist, sondern dieser Raum, dieser fiktive Raum der Vergangenheit wird geöffnet, um die Fantasie, der Fantasie laufen zu lassen und aber gleichzeitig eine Verbindung zu der heutigen Zeit herstellen zu können.
Ja, quasi eine Matrix.
Eine Matrix.
Für die Erzählung.
Ja.
Dass man sagt,
eine Matrize.
Als es noch Könige und Prinzessinnen gab.
Ja.
Und dann macht man schon was auf im Kopf.
Ja.
Aber wenn man eventuell schon mal was von Königen und Prinzessinnen gehört
hat. Ja, vielleicht hat man mal ein Schloss besucht.
Ja.
Hat in einem Café im Innenhof von dem Schloss vielleicht einen Kuchen schnabuliert.
Ein warmes Brötchen.
Oder einen Skulpturengarten besucht, der in den Ruinen steht.
Und da ein warmes Brötchen gegessen auch.
Ja.
Mit Senft.
Genau. Und dann hat man gleich Bilder im Kopf.
Ja.
Wie das damals war.
Es war einmal.
Genau.
Wann eigentlich?
Ja, das weiß man ja nicht. Das war ja in dieser diffusen... Und jetzt kommen wir dann und wieder...
warum nur einmal, Frau Meisendraht? Es war einmal. Woher wissen die das so genau? Die Brüder Grimm.
Die Brüder Grimm haben sich da...
Haben die das geforscht?
Ich glaube, sie haben sich schon ein bisschen so gesehen.
Ja.
Sie haben dann schon...
Aber die haben ja überall abgeschrieben, habe ich gehört. Die haben wo abgeschrieben, was in der Vergangenheit schon mal aufgeschrieben
wurde.
Zum Beispiel bei Chrétien de Troyes.
Ja.
Oder bei Rübezahl.
Ja, richtig.
Da haben die schon überall Blaubarsch zum Beispiel, Märchen vom König Blaubarsch, haben die umgeschrieben in Fitchers Vogel, heißt es, Finchers Vogel. Geht um David Fincher. Also kennen Sie das Märchen?
Ja, ein bisschen. Das
ist in der Vergangenheit passiert.
Ja, also, wie
ging's? Wurde die Mädchen entführt.
Ja.
Aber und dann, die dürfen aber nicht in das eine Zimmer reingehen, wo das Schlachtzimmer.
Ja.
Und dann machen die es aber doch und werden sie geschlachtet.
Aber wie macht das der als Fisch?
Ne, als Vogel.
Als Vogel?
Ja, nee, das ist der Vogel von dem. Der sagt am Schluss, das hast du aber gut gemacht, dass du den umgebracht hast, sagt der Vogel.
Und wo kommt der Barsch da her?
Der kommt nämlich aus dem Ei. Weil die müssen immer so ein Ei mit sich herumtragen.
Ja.
Und wenn das ins Blut fällt, dann sieht der das, der böse Zauberer. Und dann bringt er sie um. Aber das war alles in der Vergangenheit.
Ja, aber
heute soll es nicht um Vergangenheit gehen.
Doch. Herr Eisenbart, wir hören nochmal einen kurzen Text. Ich muss mich kurz sortieren, das hat mich jetzt etwas überrumpelt.
Entschuldigung. Wir hören...
Das hat mich etwas überrumpelt.
Ah,
Herr Eisenbart.
Erinnerung.
Moment, ich muss das nochmal... Ich hab den Satz verschmissen. Herr Eisenbart, ich würde jetzt gerne nochmal einen Text hören. Sie haben mich etwas... dramatische Pause. Überrumpelt.
Hat sie Ihnen so gefallen?
Ja, ich glaube, es war besser.
Ich schneide es vorher raus.
Okay.
Vielleicht.
Danke.
Hier kommt Double Feature von David Telgin.
Die alte Postkarte vom Meer grüßt mit verblasster Tinte.
Mein Bruder war dort, vor Jahren. Das Meer verschlang ihn, lautlos in seiner Tiefe. Ich vermisse ihn sehr.
Vergangen, vorüber, längst vorbei. Schnee, der vergeht, sagst du. Doch unter deinen Füßen klebt der Matsch.
Ja, zwei schöne kleine Gedichtchen.
Ja, und sie haben die Vögel gehört.
Ja, ich hab... Eisenbart.
Ja.
Kennen Sie die Merlin Bird App?
Nein.
Das ist eine Community. Gibt auch andere Vogelbestimmungssoftware.
Ja, zum Beispiel BirdNet.
Zum Beispiel Nabu.
Oder Lidl.
Aldi Talk. Herr Eisenbart, die machen sie auf und dann schreien die Vögel ihnen ins Handy rein.
Ja.
Und dann sagt die App ihnen, was für ein Vogel gerade rein.
Habe ich schon mal gemacht.
Und?
Aber mit BirdNet.
Was haben sie gefunden?
Human, also Homo Sapiens. Weil ich währenddessen auch, das sind halt auch so Kinder oder so, haben bloody reingeschrien. Fucking, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Und dann stand Homo Sapiens drin und dann Kleiber und dann Rohrdommel und dann Bachstelze und dann wusste ich gar nicht mehr, weil ich habe mir dann gedacht, ich probiere es nochmal. Irgendwann war dann Rohrdommel oder was überhaupt nicht sein kann.
Mönchsgrasmücke.
Ja, nee, oder Ammer.
Ammer.
Ammer. Goldammer oder sogar Silber. Das war unglaublich gut, ne? Frustrierend.
Das war früher auch viel schwieriger.
Ja.
Da musste man erst an den Waldrand gehen, wenn man das machen wollte, was wir heute mit einem Klick.
Ja.
Und dann musste man einen alten Waldschrat finden.
Ja.
Die haben früher oft so in so Verschlägen im Wald, am Waldrand, sahen oft aus wie Tom Waits.
Ja, die saßen immer vor so einer Glaskugel.
Ja, und haben dann Maden gegessen.
Ja.
Bienen ausgeraubt.
Ja.
Und die musste man mit an der Hand nehmen.
Die hatten so eine lebendige Schlange als Gürtel auch.
Ja.
Habe ich auch schon gesehen.
Ja.
Schon oft sogar.
Und die konnten dann sagen...
Ja.
Ja.
Das ist eine
Bache. Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Aber auch darüber soll es nicht gehen. Ich wollte noch mal kurz... Wir waren jetzt gerade bei den Märchen.
Heute nimmt man ja Shazam für alles Mögliche, ne?
Wir waren bei den Märchen, Herr Eisenbart.
Ja.
Wir waren also bei den Gebrüdern
Schönes
Grimm.
Schönes Thema, ja.
Wir waren bei den Gebrüdern Grimm.
Ja.
Wir waren damit
in
meinem Lieblingsjahrhundert,
aha,
dem 19., Herr Eisenbart.
Ja. Große Überraschung
für alle. Inzwischen Vergangenheit. Es kommt zwar bald wieder ein 19. Jahrhundert,
ja,
aber erstmal ist es Vergangenheit. Und das war ja ein das waren ja wilde Zeiten.
War ein Knallerjahr.
Das waren Knallerjahre, auch gerade wenn sie. Ich hab mir gedacht, ich schau mal was Goethe. Also
ja.
Fragen Sie mich mal kurz.
War Goethe eigentlich eine Vergangenheit?
Ja, Herr Eisenbart, Goethe war eine Vergangenheit, denn Herr Eisenbart, der hat ja auch im 19. Jahrhundert war er unterwegs.
Der Eisenbart?
Nein, der Goethe.
Ach so.
Und der hat ja auch sich Gedanken gemacht über Vergangenheit.
Aha.
Weil. Was war sein Jam, Herr Eisenbart? Was war Goethes Jam? Strömung, Genre.
Ja, hat halt immer so diesen Sturm und Drang gemacht.
Zuerst, ja, und dann?
Ja, und dann Romantik.
Romantik. Und dann?
Und dann hat er sich mal ganz anders umgeguckt. Renaissance. Weil der hat die alten Meister studiert.
Genau, er war begeistert von der Antike.
Ja.
Das heißt, Herr Eisenbart, hier halt mich mal fest, klassische Literatur, Weimarer Klassik,
ja,
orientiert sich an den Idealen der Antike,
ja,
findet die Formen, die Ästhetik,
ja,
dieser Ruinen, und jetzt wird es ganz kompliziert, aber auch wahnsinnig spannend, Herr Eisenbart. Wir hatten ja schon von der Romreise geredet.
Ja.
Nicht wahr? Also Goethe schaut auf die Antike und verklärt die Vergangenheit zu einem gewissen Grad. Wir wissen ja inzwischen, die Statuen zum Beispiel waren angemalt und nicht so schlicht, wie man denkt. Rom waren nur noch Ruinen über Ruinen aus verschiedensten Jahrhunderten, also mitnichten ein in sich stimmiges Bild der Antike, wenn man da durchläuft.
Ja.
Und diese Risse in den Säulen füllt der Großvater quasi auf mit Kitt, den er sich selber ausdenkt.
Ja.
Und denkt dann, jetzt habe ich begriffen, wie das damals war in der Antike, nämlich wahr, gut und schön. Das sind ja diese drei Adjektive, Attribute, die da immer hingeschrieben werden. Und parallel zu Goethe,
ja,
haben wir ja eine Entwicklung, eine Strömung, die Herr Goethe ganz furchtbar fand später.
Aha.
Die Romanzik.
Ja.
Nicht wahr?
Aber hat er selber auch mal mitgemacht.
Er hat es mal gemacht und dann war es ihm nicht mehr cool genug.
Ja.
Goethe hat das geschrieben. Passen Sie auf, ich habe ein Zitat dabei.
Das ist wie bei vielen so Altpunkern, die sich dafür schämen, dass sie in der Antifa waren.
Ja.
Als er 16 war.
Ja, so wie Johnny Rotten. Egal, ich wollte das Goethe-Zitat vorlesen. Das Antike ist plastisch, wahr und reell.
Ja.
Da hat er ja sich schon mal komplett vertan.
Ja.
Das Romantische täuschend wie die Bilder einer Zauberlaterne. Laterna Magica übrigens, ne?
Ja.
Auch so ein Ding. Nämlich eine ganz gemeine Unterlage erhält durch die romantische Behandlung einen seltsam wunderbaren Anstrich, wo Aha. der Anstrich eben alles ist und die Unterlage nichts, Eisenbart. Was macht Herr Goethe hier? Was wirft er der Romantik vor?
Dass sie nur Quatsch erzählt.
Ja, dass sie oberflächlich.
Dass sie eskapistisch ist,
ja,
vielleicht.
Ja, richtig.
Und dass man da gar nichts mit behandelt, wenn man darüber redet.
Richtig,
dass die Sonne untergeht.
Richtig, Herr Eisenbart. Er wirft der Romantik schwelgerischen Eskapismus vor und Oberflächlichkeit, dass man die wahren Dinge nicht sieht und zerklärt.
Als hätte Homer nie mal über einen schönen Sonnenuntergang geschrieben.
Und vor allen Dingen, Herr Goethe macht ja dasselbe, ist ja, es bloß eben. Anscheinend sich nicht bewusst, wenn er nämlich über seine Italienreise schreibt,
ja, genau.
Und über die Säulen,
wie er tierisch Durchfall bekommen hat nach dem zweiten Tag, weil er irgendwie
zu viele Carbonara,
Austern gegessen hat oder was.
Ja.
Abgehoben,
ja.
Wenn Sie mich fragen.
Und Herr Goethe hat etwas auch nicht verstanden, was nämlich die Romantik gemacht hat.
Ja.
Herr Goethe wollte ja die Statuen angucken und quasi...
Ja.
Die Unterlage, wie er es nennt,
ja.
sollte für ihn plastisch und reell sein.
Ja.
Was aber natürlich auf Ästhetik am Ende hinausläuft, nicht wahr? Also betrachtend der Eindrücke und der Wirkung. Und die Romantik hat etwas ganz Neues und etwas ganz anderes gemacht. Und Herr Goethe hat das überhaupt gar nicht. Also Herr Goethe war wirklich eine Dampfplauderer. Ein Nichtschecker.
Die Romantik ist da wenigstens ins Gefühl reingegangen.
Richtig, ne? Die Romantik wirft den Blick nach innen, nämlich in die Persönlichkeit, und hat quasi den Grundstein gelegt fürs 20. Jahrhundert.
Genau, man sieht nur die Augen gut, zum Beispiel.
Das Blinde ist für das Herz.
Genau. So ist es nämlich. So. Und von wegen, im Römischen Reich war doch nicht alles reell und gut.
Ja.
Da haben sie noch auf die Straße uriniert.
Nein, sie hatten ja schon Toiletten, Herr Eisenbart.
Ja, Toiletten.
Auf der Straße standen am
Jede Foren. Straße war eine Toilette.
Ja.
So ist es nämlich, Frau Mann.
Aber jedenfalls, die Weimarer Klassik orientiert sich Richtung Antike.
Ja.
Aber auch in die Vergangenheit, da haben wir es. Und die Romantik orientiert sich ins Mittelalter.
Ja.
Ritter.
Minne.
Drachen.
Ja.
Elfen.
Blumen.
Und
habe ich Ihnen ja schon mal erzählt mit dem Veilchenschwank.
Genau. Und da haben wir es dann.
Romantisch.
Und wenn wir jetzt wieder meinen Lieblingsautoren E.T.A. Hoffmann angucken.
Ja.
Der hat ja dann noch einen Schritt weiter.
Er ist schon wieder
Der findet ja das.
Ja.
Der schaut ja in die Vergangenheit des Ichs hinein.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel den Sandmann nehmen, mein Lieblingsbuch,
habe ich noch nie gehört.
Da geht es ja von Anfang an um ein Kindheitstrauma.
Ja.
Da wird quasi die Vergangenheit nicht mehr als das war das Reelle, was früher passiert ist, was wahr war, was richtig war.
Ja.
Was sozusagen, wo man mit einem falsch verstandenen Blick auf die Vergangenheit sagt, das wurde damals so aufgeschrieben, wir schauen uns die Säulen an und haben die Vergangenheit vor Augen, wenn wir nach Rom fahren.
Ja.
Hier, Herr Hoffmann sagt, das brauchen wir gar nicht. Wir gucken bei uns in unsere eigene subjektive Vergangenheit und kriegen ein besseres Bild für unsere Verfasstheit, als wenn wir uns irgendwie an Geschichte abarbeiten.
Ja,
es war das doch faszinierend.
Ja, da haben Sie recht.
Ein Text?
Wir könnten mal einen längeren Text
gerne.
Und uns besprechen, wer gestorben ist.
Ah, perfekter Text. Ich habe den perfekten Text.
Perfekt.
Einen Christian Knieps, Rauchende Schuldscheine.
Ja.
Da geht es nämlich auch um sowas. Da können wir gleich nochmal drüber reden, was da überhaupt passiert in dem
Text. Ich muss übrigens sagen, dass dieses Windows Vista wirklich läuft wie geschmiert.
Es ist wie ein Sternenschiff.
Es gibt auch andere Betriebssysteme, aber das ist, also wir haben jetzt 100 Jahre diese.
Oh, wissen Sie noch in
Windows
den ganz
3 oder so gehabt?
Wissen Sie noch in den Nullerjahren?
Ja.
Da gab es an den Computern immer diesen Turbo-Knopf. Erinnern Sie sich?
Ja, wo dann Lachgas eingeschossen wurde, ne? In den Motor.
Ja. Und das gibt's nicht mehr. Also in der Vergangenheit gab es quasi die Turbo-Funktion.
Ja.
Und heute müssen wir mit langsamen Computer arbeiten, weil sie diesen Knopf abgeschafft haben.
Stimmt.
Es ist verrückt.
Aber dafür gibt's diesen Bass-Boost, den man einfach anschalten kann. Das ist doch auch nicht schlecht.
Es wird nicht alles schlecht gewesen sein.
Ja, wollen wir mal für 5 Minuten mit Bass-Boost moderieren. Vielleicht nach dem nächsten Text. Rauchende Schuldscheine von C.Knieps. Bitteschön.
Ein Mann im besten Alter seines Lebens, gekleidet in feinsten Brokat, golddurchwirkt und Edelstein besetzt, viel reicher als alle Menschen, die heutzutage leben, und dennoch ist er nur der mächtigste Mann im Raum, jedoch nicht der allermächtigste. Eine Konstellation, die sich so oder so ähnlich vielleicht schon mal ergeben hat, aber niemals in dieser diametralen Ausrichtung. Der eine hält einen Großteil der bekannten westlichen Welt in seiner Hand, der andere hält ihn in der Hand. Es ist die Ausgeburt eines aufkommenden Weltalters, dessen Auswirkungen noch bis weit in die heutige Zeit hineinwirken und tief im Kapitalismus Wurzeln geschlagen haben. Jedwede Grundausrichtung heutiger Märkte und Marktrealitäten fußt im Kern auf dieser Entwicklung, die sich nicht nur in diesem speziellen Raum, sondern in vielen Ecken Europas ausbreitete und weiterhin ausbreitet. Im Augenblick aber hält der feine Herr im Brokatmantel eher ein Bündel Schuldscheine in der Hand, gerollt, auf feinstem Papier für die damalige Zeit geschrieben, geschnörkelte Schrift, feinste Kunst, die die Machtverhältnisse, aber vor allem die Abhängigkeiten zementiert. Es wird in diesem Raum zu dieser Zeit nicht gesprochen. Die Zeit des Redens ist längst vorbei. Und als Konsequenz dieser Vorbeizeit handelt der reiche Mann, kramt in seiner Tasche nach etwas, das alle im Raum zum Staunen bringen wird. Und als er 3 Zimtstangen hervorholt, wissen die wenigsten der Anwesenden, dass diese 3 Stangen der Verdienst eines einfachen Mannes für mehrere Jahre bedeuten. Doch der Kenner ahnt, dass diese 3 Stangen, die wohl zwischen 12 und 15 Gramm schwer sind, gut 1 Golddukate an Wert besitzen. Aber pah, sagt sich der Mann, was ist schon 1 Golddukate? Auch der Allerwichtigste weiß, was diese 3 Stangen sind und woher der Mann im Brokat sie geliefert bekommen hat. Aus den verheißungsvollen Landen im weiten Osten, die von den Venezianern kontrolliert werden. Und als er die 3 Stangen an seine Nase hebt, riecht er den fremdländischen, betörenden Geruch des Zimts. Dieser vom Stamm des Baums abgeschälte Rinde, die durch kunstbegabte, feingliedrige Hände mehrfach ineinander gelegt und getrocknet wird. Mit diesen 3 Stangen, deren Wert immensen Reichtum darstellt, würzt der in Brokat gekleidete Mann jedoch kein Wasser oder Kaffee oder Tee oder eine Speise, sondern vermaledeit. Er geht zu einer Fackel in der Nähe und hält die 3 Stangen direkt hinein, sodass sie gleich Feuer fangen, der starken Trocknung sei Dank. Sie zündeln stark die Zimtstangen und kaum, dass sie sich eingebrannt haben und sich eine Mischung aus beißendem Feuergeruch und fremdländischen Sinneseindrücken im Raum verteilt, zieht der Brokatmann seinen Arm nach oben, während er zeitgleich die Hand mit den gerollten Papieren nach unten senkt, bis sie sich vor seinem Bauch treffen und in ein flammendes Meer übergehen. Alle blicken gebannt auf die rauchenden Schuldscheine, die Jakob Fugger eine Weile brennend anstarrt, ehe er zum Kamin an der Seite des Raumes tritt und sein Vermögen, das er gerade vernichtet hat, ins offene, knisternde Feuer wirft, als wäre es ein Holzscheit, das den armen Mann auf dem Thron seines Zeichens Kaiser Karl V. wärmen soll. Dieser Moment wird zur Legende, wie auch die Beziehung dieser beiden Männer zur Legende wird.
Männer.
Ja, gute Freunde Männer, kann niemand trennen.
Männer.
Lebende
Fugger
Legenden.
Und Karl V., haben Sie davon schon mal gehört?
Ja, gewiss. Die Männerbündler.
Naja. Also wissen Sie was
so
drüber?
So wie Augstein und Springer. Die waren ja auch so Fuck-Buddies.
Ja.
Also ich möchte mich da jetzt rechtlich nicht in Terrain begeben, Aber
dünnes Eis, Herr
Eisenbart. Was man da so mitbekommt, naja.
Also Herr Eisenbart, was Herr Knieps hier gemacht hat,
ja.
Und ich möchte es diesmal ein bisschen in die Moderation einfließen lassen, weil es so anschaulich war.
Ja.
Und es war ja jetzt eine Art Beschreibung, eine Art dokumentarischer Text fast schon, der ein bisschen, aber es war auch ein fiktiver Text, weil Herr Knieps hat quasi eine Bildbeschreibung gemacht. Es gibt Darstellungen, wo Fugger, dieser frühe Kapitalist, dieser Vorläufer Ebener des Kapitalismus, Schuldscheine von Heinrich V., dem damaligen Kaiser, aus der übrigens einer der letzten der Habsburger Linie, falls Sie das interessiert, aber das nur nebenbei, hat auch so ein Kinn gehabt, ist aber auch jetzt Side Note, wie schon Bono sang, aber ich will da gar nicht drauf rumhacken, ich will Ihnen erzählen, es gibt Darstellungen, wo Schuldscheine von Karl dem V. Fugger quasi demonstrativ verbrennt, um zu sagen, Karl der Große schuldet Fugger eigentlich Geld, das sind diese Schuldscheine, und Fugger verbrennt die, um zu zeigen, ich bin kaisertreu, aber ich habe auch ganz, mir macht das gar nichts aus, behalt ruhig das Geld.
Ja.
So, es ist ja eine Machtdemonstration über Geld, die aber gleichzeitig eine Unterwurfssymbolik hat. Nun muss man aber sagen, ich habe versucht, das zu recherchieren, weil mich das doch etwas gewundert hat.
Ja.
Die aktuelle historische Forschung geht davon aus, dass das ein komplett fiktives Ereignis war.
Aha.
Und nie stattgefunden hat, sondern der Legendenbildung für Herrn Fugger gedient hat.
Ja.
Und hier sieht man, also wie könnte man sagen, wie, ich sag's jetzt einfach, Gesäß auf Eimer, wie Geschichte gemacht wird. Und zwar von den Mächtigen. Deswegen sagt man, Geschichte wird gemacht, Macht.
Ja.
Aber ist das nicht faszinierend? Also ganz oft, und das ist bei weitem nicht das einzige Beispiel, sind besonders diese Geschichten dann besonders berühmt, die dann widerlegbar sind und wahrscheinlich nicht stattgefunden haben.
Ja.
Und deswegen müssen wir ganz, 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 ganz arg, könnte man fast schon sagen, mit fränkischem Ton, hingucken, wenn uns irgendeine Legende erzählt wird oder eine vermeintlich wahre historische Begebenheit, die einfach zu gut klingt, um wahr zu sein.
Ja.
Und so, gerade wenn das dann so symbolisch aufgeladen ist mit den Schuldscheinen und der Zimtstange, dann müssen Sie besonders aufpassen, Herr Eisenbart.
Ach so.
Und das ist natürlich das große Thema Geschichtsfälschung.
Ja.
Und das begleitet die Menschheit ja auch schon seit immer. Also zum Beispiel die konstantinische Schenkung, kennen Sie?
Kenne ich.
Haben wir, glaube ich, bei Rom schon drüber geredet?
Ja.
Da hat sich der Vatikan einfach ausgedacht, dass Kaiser Konstantin den Vatikan an den Vatikan geschenkt hat.
Ja.
Und hat gesagt, es ist einfach, deswegen gehört es uns. Und es stellt sich raus, das haben die selbst einfach aufgeschrieben. Die haben einfach so getan, als wäre das ein Dokument gewesen von damals und haben einfach aufgeschrieben, das hat der Kaiser uns geschenkt.
Ja, ist auch nicht dumm.
Ja, nee, dumm ist es nicht, aber es ist ganz schön perfide.
Ja, das stimmt.
Und deswegen immer genau, also man weiß nie so genau, die Vergangenheit kann sich auch ganz schön verändern, wenn man mal genau hinguckt, Herr Eisenbart.
Ja, stimmt.
Das wollte ich nur sagen.
Da haben Sie recht.
Haben Sie noch, also fällt Ihnen eine gute Geschichtsfälschung ein?
Ja, Beltracchi.
Beltracchi?
Der aber hat mal das, ein ganzes Jahr hat er erfunden. Hat er nachgemalt, hat er gesagt, das ist verloren gegangen. Und da haben dann die Historiker haben sich nasführen lassen.
Ja.
Die haben dann sich das angeguckt, was der gemalt hat.
Ja.
Eine Spektralanalyse gemacht.
Ja.
Und der hat aber an alles gedacht. Der hat zum Beispiel die Farben aus dem Jahr alle selbst nachgekauft.
Ja.
Und hat das ganze Jahr aus den Originalfarben gemalt. Und hat er sogar gefälscht. In die Geschichtsbücher hat er das Jahr reingeschrieben und hat er gesagt, das ist halt verloren gegangen bisher. Und haben die sich das angeguckt und haben gesagt, unglaublich, dass das bisher gar nicht aufgefallen ist, dass wir das ganze Jahr vergessen haben in der
Geschichtsklitterung. Ein Jahr, also ist das dann
ein ganzes Jahr.
Welches, wissen Sie welches?
1409.
1409, aber ist es dann nicht 1409,5 oder so? Muss man da nicht zwischen einfügen oder war da einfach nichts vorhanden?
Da war also nichts. Gar nichts. Und das war natürlich die Idee von dem Beltracchi, dass der gesagt hat, Moment mal, zu dem Jahr finde ich gar nichts. Ach, und dann hat er festgestellt, es wurde vergessen beim
Zählen. Ist so, wie wenn ich suche in der Uni-Bib nach Schlagwort Nina Hagen. Ja. Und dann ist da nichts, sondern denke ich mir, könnte ich ja was reinschreiben. Dieter Dehm, der kommt dann einfach.
Das ist ja. Ja, und dann schreiben Sie selber Nina Hagen.
Ja.
Sie schreiben.
Dann schreibe ich eine Doktorarbeit über Nina Hagen.
Ja.
Mache ich. Und
machen
dann
Sie doch.
Stehe ich in der Unibibliothek.
Ja.
Naja, also jedenfalls, das ist Geschichtsfälschung und jetzt kommt noch ein, jetzt hören wir noch einen Text und dann kommen wir auf ein ganz kleines Schmankerl für Sie speziell, habe ich das rausgesucht, Herr Eisenbart.
Ja, was hören wir denn für einen Text?
Haben
Sie einen Wunsch? Wenn Sie übrigens einen Textwunsch haben,
rufen
Sie gerne an unter der bekannten Nummer 4500666. Wir erfüllen heute Ihren Textwunsch.
Dann hören wir doch jetzt Uptown Girl von Billy Joel.
Gerne.
Auf einem Grauanstrich folgt das Rot vergangener Tage, wie das Salz im Farbanstrich unserer T-R-E-N-E-N nach Jahren in Luft aufgelöst. Vergessen liegt in alten Kartonagen, vergilbt am Grau, das sich erinnern will. Erst war es still, dann hörten wir Licht krachen. Nein, eine leere Dumpfheit war es, die dazwischen Worte suchte. Ein Geräusch, das etwas blechern und eintönig klingt. Erwacht aus einem hohlen Farbenraum, der monochrom im Geisterhaften steht. Nie wieder hieß das Unscharf aus den Zweifeln der Bruchstücke, die wie ein stummer Film vorüberziehen und sich überschreiben. Die alte Schreibmaschine macht Klick, Klick, um aus dem Staub den Untergrund zu schlucken, der brach nach Lethe schmeckt im Morgenlicht.
Aber wie fanden Sie den Text gerade von Bastian Kiel?
Ja, sehr gut. Herr Eisenbart, ich wollte noch mal kurz zurück zur Geschichtsfälschung. Sie haben ja das gerade erzählt mit der Farbe.
Ja.
Da hat er einen kleinen Fehler gemacht.
Wolfgang Beltracchi.
Beltracchi hat aus Versehen eine Farbe genommen, die es noch nicht gab.
Ich würde dazu sagen, Irren ist menschlich, Frau Eisenbart.
Ja, aber
kein Grund, hier
jetzt
hämisch zu sein.
Ich fahre jetzt den Punkt nach Hause.
Ja.
Denn hier sieht man, dass Wissenschaft ja eben doch etwas kann.
Ja.
Nämlich, wenn man weiß, welche Farben in welchem Jahr vorhanden waren und welche es noch nicht gab, weil zum Beispiel dieses Blau wurde erst 1410 überhaupt hergestellt zum ersten Mal, dann hat die Wissenschaft ja plötzlich doch irgendwie wieder den Wert und eine Funktion, auch wenn man sich der Vergangenheit nicht so bewusst sein kann, wie man vielleicht denkt, kann man trotzdem noch damit richtig arbeiten, Herr Eisenbart. Und genauso war es ja auch bei den Hitler-Tagebüchern, die den Stern verkauft wurden, auch eine Fälschung.
Ja.
Und da war dann der Klebstoff, war nicht authentisch.
Ja.
Das war Uhu.
Ja.
Viel später erst auf den Markt gekommen. Vorher hieß es noch Merlin.
Ja.
Und daher konnte man sagen, das ist eine Fälschung.
Ja.
Und genauso ist es ja auch, also bei vielen Kunst und Artefaktfälschungen, hier Turiner Grabtuch, auch so ein Beispiel.
Ja.
Da heißt es dann, hier war Jesus eingewickelt, man sieht noch die Schweißflecken.
Ja.
Hat er ein ganz verschwitztes Gesicht, als er da hinein. Und aber, was hat man gemacht?
Ja, man hat eine Spektralanalyse gemacht.
Und
hat mal geguckt, was da eigentlich drin ist.
Ja, und was war drin?
Palmöl. Randvoll mit Palmöl war das Turiner Grabtuch.
Ja, und das gab es ja damals noch nicht.
Das gab es noch nicht.
Palmen mussten erst noch erfunden werden. Naja, ich wollte eigentlich, ich habe ein schönes Gurzele für Sie dabei.
Ja, wer ist eigentlich gestorben?
Also, das stimmt, das ist ja, wir müssen das verschieben, das Gurzele. Freuen Sie sich gar nicht, dass ich extra was für Sie mitgebracht habe?
Doch, ich freue mich sehr. Ich habe noch nie was bekommen. Ich freue mich.
Ja, also, wie hieß er, Steven Wilson?
Wer?
Der von den Beach Boys.
Ah, Steven Wilson ist der von Porcupine Tree.
Ach so, das ist ein anderer.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht den falschen...
Nee, der ist nicht gestorben. Ich glaube, der ist nicht gestorben. Wie heißt er denn?
Brian Wilson.
Brian?
Brian
Wilson, genau. Der hat ja mit der Fahrradklingel ja, zum Beispiel.
Stimmt.
Sie haben ihre Gitarre verdödelt.
Die habe ich in Innsbruck vergessen.
Ja. Und deswegen kommt es heute aus der Dose.
Was ist das?
So, das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe... Nee, es gefällt mir gar nicht. Tut mir leid. Das ist ja auch überhaupt nicht von den Beach Boys. Kann ich denn hier auf Stopp machen? Hier. So, also... Brian Wilson, dies ist ein Neubau. Du siehst so traurig aus, was ist der Grund für deine Melancholie? Da unten gibt es Simmetringe, direkt an der Kreuzung, und vegane Currywurst. Beim Currywurst-Haus-Manufaktur. Du hast doch alles schon erreicht, Brian Wilson. Warum ziehst du nach Berlin von allen Städten? Surf doch auf der Spree. Es gibt eine stehende Welle in München und sogar in Nürnberg. Warum um drei Teufelsnamen fragst du mich? Ich bin doch nur Immobilienmaklerin nach Neubauten, nach Neubauwohnungen in Berlin. Na 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 na. Wouldn't it be nice if we were together? Wouldn't it be nice if we were friends? Da 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 da. Wouldn't it be nice if we were in Friedrichshain together? Du hast ein T-Shirt von Billabong. Du bist ein Beach Boy. Du hast ein Brett unterm Fuß. Aber hier in Berlin guckt da niemand komisch, weil alle machen komische Dinge. Du bist nur ein Fisch unter vielen in Berlin, Brian Wilson. Dein Ruhm zählt hier nichts auf den Straßen von Friedrichshain. Da kannst du noch so viel schreien. Hier kann jeder zweite dreistimmige Chöre arrangieren. Die Kreativbranche ist hier ganz groß, Brian Wilson. Du taugst hier gerade mal zum Junior Creative Director. Ah, schau mal, da ist Blixer Bargeld. Er hat sich die Frisur abgefackelt, um zu zeigen, dass man keine Haare braucht, um in der Gesellschaft auch integriert zu sein. Aber du hast noch deine Haare dran, siehst du? Du bist relativ langweilig. Das Problem mit diesen Songs ist, dass sie nie aufhören, weil es gibt nur eine Akkordfolge. Mach doch da mal was. Wouldn't it be nice if we were together in Berlin? Wouldn't it be nice? Da würden die Leute schauen, wenn wir Händchen hielten in Berlin. Ich und Brian Wilson, deine Immobilienmaklerin. Die Küche wird gestellt. Die Küche wird gestellt, und wenn du magst, lassen wir die Holzplatten am Balkon liegen. Die würden wir ohnehin nur wegwerfen. Den Schirm kriegst du auch. Wir wollen ja nur ausziehen, weil wir vorhaben, unsere Familie zu vergrößern. Für dich ist genug Platz in diesen 30 Quadratmetern in Berlin.
ein bisschen. Okay, es reicht. War das gut oder war das, was sagen Sie, heiß? Sie haben gar nicht mitgemacht. Sie saßen da und haben mir den Rücken gezeigt, weil Sie wahrscheinlich sich auf den Schlips getreten gefühlt haben.
Ja, ich als Rolling Stone-Abonnent der ersten Stunde muss sagen, das ist wirklich unerhört.
Ich habe die Beatles abonniert. Aber das ist eben so. In der Vergangenheit war das so. In den 60ern, die wilden 60er, da musste man sich noch für ein Lager entscheiden.
Ja, das stimmt.
Waren sie Beatles oder Rolling Stones? Ja. Waren sie...
Bee Gees oder Beach Boys?
Ja, The Specials oder...
The Kinks?
Oder the Madness?
Oasis? The Blur oder The Oasis?
Das war früher diese Dichtimonie, also diese Zweiteilung.
Ja.
Ein Graben quasi, ein Graben in der Musik. Und heute ist es ja ganz anders.
Ja, heute geht der Graben nicht durch die Gesellschaft,
ja,
sondern durch Social Media.
Ja.
Ne?
Zum Beispiel.
Sind Sie bei Le Eck von... ne, von Tesla?
Ja.
Oder sind Sie bei Blueski?
Bei Blueski?
Oder bei Mastodon?
Oder bei Dings? Also entweder sind Sie bei Musk zum Beispiel?
Mastodon.
Mastodon? Oder sind Sie bei dem Wuschelhaarkopf mit den großen
Augen? Mit dem Roboterblick?
Mit dem Roboterblick, der guckt, als ob er gleich auf den Selbstzerstörungsmodus der Erde klicken wollen würde.
Ja. Müssen Sie sich entscheiden.
Genau, aber es gibt schon noch die großen Zweikämpfe, Eisenbahn. Es gibt sie noch, sind nicht nur Vergangenheit, aber zum Beispiel,
Telling zum Beispiel.
Zum Beispiel Henrik Lamar und Dracoy Malfoy. Ja,
genau. Oder zum Beispiel Herbert Wehner und
Dieter Dem. Nein.
Wie hieß der andere? In der Vergangenheit.
Ja.
Gibt es heute aber auch noch.
Ja, oder hier Ärzte oder Rolling Stones.
Ja, oder P. Diddy und der Staat Kalifornien zum Beispiel.
Mhm.
Gibt's alles.
Ja, also jetzt kommt aber Ihr Gurtsal. Wir hatten ja gerade lang über Geschichtsfeld.
Kriege ich einen Jingle? Soll ich einen Jingle selber spielen?
Wenn Sie wollen, ja.
Ja.
Bitte. Nachthüpferl um 5. Das Gurzele für Herrn Eisenbart. Herr Eisenbart, ich hab ein bisschen recherchiert zum Thema Geschichtsfälschung.
Ja.
Wie Sie vielleicht gemerkt haben, nur ein kleines bisschen. Es gibt ja das Wort Geschichtsklitterung.
Ja.
Kennen Sie das?
Ja.
Wissen Sie, wo das herkommt?
Nein.
Und jetzt passen Sie auf, jetzt habe ich was für Sie dabei.
Ja.
Und wir werden viel Spaß haben. Es ist ein Common Theme, so wie ähnlich wie mein Sandmann von E.T.A. Hoffmann.
Ja.
Gibt es ja bei Ihnen.
Ja, genau. Gargantua,
Pantagruel. Richtig. Das Wort Geschichtsklitterung wurde erfunden von Johann Fischart.
Ja.
Kennen Sie den?
Ja, kenne ich.
Ja?
Ja.
Können Sie erzählen?
Ist lang her.
Ja.
Aber der Name ist gut. Das ist das, wo man früher bei Word konnte man Wörter nämlich in anderen Farben rauslassen. Das nannte sich
Fischart.
Richtig. So mit Hintergrund.
1582
hat
sich Johann Fischart, wo man auch nicht genau weiß, ob das der richtige Nachname ist oder ein Pseudonym könnte sein, hat ein Buch geschrieben, was in der zweiten Ausgabe folgend heißt.
Ja.
Affenteuerlich naupengeheuerliche Geschichtsklitterung.
Ja.
Haben Sie davon, das haben
hab ich schon gehört.
Ja, und was hat es damit auf sich?
Das ist, wo der gesagt hat, was überhaupt nicht war.
Nee.
Doch, wo er die... Nee.
Das Ganze war ein Versuch, mehr schlecht als recht experimentell ihren Lieblingsroman ins Deutsche zu übersetzen.
Ah, okay.
Dieses Buch ist eine Übersetzung von
Gargantua
aus dem Französischen ins Deutsche, aber auch mit anderen Sprachen gemischt. Und es ist halt einfach, hat nichts mehr damit zu, eigentlich mit dem Original nicht mehr ganz so viel zu tun.
Ja.
Und ist eins der ersten Experimentalliteratur, ein erstes Beispiel.
Ja.
Und ich fand es sehr schön, dass dieses Wort Geschichtsklitterung
ja
hier quasi auftritt als Neologismus quasi.
Ja.
Wo man sagt, klittern, so ein bisschen klecksen.
Ja.
So quasi, also ich kleckse die Übersetzung hin.
Ja.
So ist es ein bisschen gedacht.
Ja.
Also dieses schwierige Werk von Rabelais.
Ja.
Wird hier einfach so nach Bauchgefühl so ja. ungefähr hingekleckst.
Ja, ist doch. Ja.
Und da ist quasi die Geschichtsklitterung bezieht sich auf die Geschichte.
Und nicht auf die Geschichte.
Nicht auf die Geschichte.
Aha.
Und es wird gekleckert und nicht irgendwie absichtlich umgedichtet, sondern es ist quasi ein Zufallsprodukt, dieses Wort.
Ja.
Und plötzlich, wir sind ja mitten in der Vergangenheit, wird eine Geschichte, die in der Vergangenheit geschrieben wird, übersetzt, geklittert, gekleckert. Und aus irgendeinem Grund
ja.
nimmt die deutsche Sprache dieses Wort
ja.
und bringt es in einen komplett neuen Kontext und plötzlich heißt es Geschichtsfälschung, Herr Eisenbart.
Ja.
Das war mein kurzes Kurzele, weil wir wieder mit den großen schön. Buchstaben, mit den Riesen,
die Buchstaben lesen. Sind ganz klein, die sind normal groß.
Aber Herr Eisenbart, wenn das Riesen sind.
Ja, das sind zwei Riesen, die einen furchtbaren Hunger haben.
Ja, das ist richtig. Und es gibt auch ein Kloster, habe ich gesehen. Ja,
genau.
Da ist alles andersrum.
Ja, aber die Buchstaben sind ganz normal.
Aber wie sollen die Riesen denn kleine Buchstaben lesen?
Nein, das ist sie lesen doch die Buchstaben. Die Riesen, die müssen doch gar nichts lesen.
Aber die müssen das Korrektur lesen. Die müssen doch da ihr.
Nee, das. Aber nein, aber die Buchstaben sind normal groß. Die.
Ja, für die Riesen sind sie normal.
Nee, groß. Für sie müssen die doch normal groß sein. Die Riesen haben das von mir aus in ganz groß lektoriert. Das von mir aus, da lasse ich auch mit mir reden. Oder vielleicht eine sehr gute Lupe haben die genommen. Oder so ein Mikroskop.
Ja.
Aber die sind für sie trotzdem ganz normal groß. Das ist ein riesiges Mikroskop, können Sie sich vorstellen. Aber
warum sollte man ein riesiges Mikroskop bauen, wenn man einfach das Buch groß drucken kann mit großen Buchstaben?
Die hatten damals doch noch gar nicht so viel Tinte, dass die so groß hätten malen können.
Ja, dann schreiben sie es halt mit Dreck.
Ja, von wegen Dreck, das hält doch nicht. Da blättern sie einmal um und dann fliegt ihnen der ganze Dreck um die Ohren und sie kriegen eine Staubvergiftung.
Ja, aber ich doch nicht. Das sind ja die Riesen, die es lesen, nicht ich. Ja,
nein, die Mönche, denen die das diktiert haben, die Riesen. Ja, die können doch nicht so groß schreiben. Die mussten mussten furchtbar leise reden.
Ja,
sie
das
bringen
macht
alles
ja nicht.
Durcheinander,
man
Frau
kann
Meisendrath.
Doch groß schreiben und leise reden. Das
nee,
ist sich überhaupt
also
nicht
wirklich,
aus.
Wir hören jetzt einen Text. Sie bringen alles durcheinander. Unglaublich. Wir hören The Dribble Feature von Sebastian Kienitz. Neujahr, Pleasantville 2 und stehende Rüstungen. Und wir reden da noch drüber, Frau Meisendrath.
Ich wollte ein bisschen Harmonie reinbringen, von Ihrem Lieblingsbuch erzählen. Und Sie sind jetzt wieder schlechter Laune.
Nee, ich bin nicht schlechter Laune jetzt. Verdammt nochmal.
Gestern war er alt, heute ist er älter geworden. Und sehnt sich nach den spitzen Zweigen im Wald, dem Anstrich, der ihm eben bei Laune umso bewusster wird. Die Stachelbeeren schmecken grün, sauer und jeder Riss auf seiner Haut liegt aufgebahrt auf bleichen Knochen und jedes Weinglas, das er trinkt, erinnert ihn an diese Zweige, indem er die Kratzer in den Falten bewahrt. Früher das Monochrom einer gelebten Wahrheit im Dezimalrausch der
Röhrenglasoberfläche
bis zum kleinsten Geräusch hinein auf
Nullton
gestellt und heute die bewegten Bilder von damals wie ein Déjà-vu aus alten Begebenheiten heraus. Es war der Schnee, fällt leise, weil
du schweigst im Schatten, Dasein, vielgesagtes, alt, vor den, der im Kreis der Wirklichkeit glänzt, Altes, Neu und Neues umkehrbar, durchleuchtet und durchdrungen, Feinabrieb, der lieben Leiden Wiederholungsmuster und Rüstzeug, um uns wärmer anzuziehen. Erst gestern war es Frühling, heute Winter, geknickte Blumen und geknicktes Gras. Schon glänzt das Altmetall in trauter Runde, gouachegrau, und Bleistift auf Papier, den Winkel alter Taten neu zu leben. Traumfolge 1, Rüstkammerfantasien, die von der Minne bis zur Muse reichen, sang schon die Nachtigall Tandaradai.
Ich muss noch den Abbinder machen, sonst wissen die ZuhörerInnen nicht, dass die Rubrik vorbei ist. Moment.
Ein Eisenbarts Lieblingsgutzel. Viel Spaß gewesen worden sein.
Frau Meisendraht.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich auch.
Tut mir leid, Herr Eisenbart.
Ja,
ich habe mir echt Mühe gegeben mit dem Gekleckse. Und
wir alle machen uns Vorstellungen, wie es läuft, und am Schluss ist eh anders.
Ja, also von der Geschichtsfälschung ausgehend, ich wollte noch mal kurz, ich habe ein Zitat mitgebracht von hier, wie heißt er, Johann Gustav Droysen.
Ja.
Kennen Sie den?
Nein.
Der hat auch Mitte 19. Jahrhundert einen Grundriss der Historik geschrieben. Also da fing man quasi an, sich Gedanken zu machen, nicht nur darüber, was war, weil Geschichtsschreibung gab es ja schon immer.
Ja.
Aber was ist das überhaupt, wenn man forscht, wenn man wissenschaftlich über Geschichte nachdenkt,
ja,
über Historik? Dass das immer so laut ist. Das
ja, furchtbar laut. Also, erst leise, dann
er schrieb
laut.
Nämlich, und das, damit möchte ich diesen kleinen Themenblock hier auch vielleicht zum Abschluss bringen.
Ja.
Er schrieb, das Gegebene für die historische Forschung sind nicht die Vergangenheiten,
ja,
denn diese sind, Schenkelklopfer kurz, vergangen, sondern das von ihnen in dem Jetzt und hier noch Unvergangene mögen als Erinnerung von dem, was war und geschah, oder Überreste des Gewesenen und Geschehenen sein.
Aha.
Haben Sie das?
Nein.
Also die Idee ist, man muss eine grundlegende Neuorientierung des Begriffs Geschichte und Historik vornehmen und sagen, ja, Geschichte ist nicht die Vergangenheit,
ja,
sondern Geschichte ist das, was von der Vergangenheit bis in die Gegenwart strahlt,
ja,
und uns beeinflusst und von dem aus wir quasi zurück, Reverse Engineering, sagt man
ja
heute, von dem man quasi zurückgehen kann und das bis heute noch Relevanz hat.
Ja.
Und was Relevanz hat, ist natürlich bestimmt von wer drauf guckt.
Aha.
Und man muss natürlich auch sich immer ein bisschen im Kopf behalten, Geschichte wird auch, also auch Historik muss sich immer wieder reflektieren und überlegen, über was denken wir überhaupt nach und über was denken wir eben genau nicht nach, was fehlt uns, wo sind unsere blinden Flecke, Herr Eisenbart?
Ja.
Weil wenn die Könige immer irgendwas aufschreiben, dann ist das ja ein Blickwinkel und der Rest fehlt uns ja komplett, weil wie Sie gesagt haben, konnte ja niemand schreiben sonst.
Ja, oder der Bello Gallico.
Der Bello Gallico.
Wo dann gesagt wird, Cäsar kam, sah und siegte.
Ja.
Und vielleicht hat er das gar nicht gesiegt.
Vielleicht hat er gar nicht gesehen, vielleicht hat er irgendwas vom Auge gehabt.
Ja, vielleicht hat es gar nicht alles gestimmt.
Und genauso ist es ja auch.
Ja.
Immer noch, es gibt, also ganz wichtig war ja früher auch Genealogie.
Ja.
Also, wenn Sie die Bibel aufmachen zum Beispiel, ja, dann kommt ja erstmal, der war der Sohn von dem und der
ja
hat die Kinder geboren.
Ja.
Und genauso war es ja bei Königen auch, die haben sich ja, das war ja ganz wichtig, wo man herkam, aus welchem Adelslinie.
Aha.
Und dann Thronfolgen und so weiter.
Ja.
Und da wurde ja auch ganz schön dran rumgedoktert und im Nachhinein, aha, irgendwas hineingeschrieben. Gerne auch die Urväter irgendwie, dass das irgendwie Abraham ist oder
okay
irgendwie, wer aus der Bibel jetzt der Stammvater war für meine Linie, nicht wahr? Das wurde ja gerne gemacht.
Ja.
Das war ja fast schon ein Sport für die Adeligen früher.
Okay.
Und so ähnlich ist ja heute auch noch, Herr Eisenbart.
Ja.
Also hier Genealogie und Ahnenforschung ist ja im Trend. Hier 23 and Me.
Was?
Also diese me? Online, da wo sie ihre Blut hinschicken und dann sagen die, wie viel Prozent sie von wem abstammen.
Okay. Und das haben Sie erfunden?
Nein, ich wollte eine Brücke bauen. Sie haben sie wieder mal.
Das ist ihr Start-up.
Nein.
Sie wollen mein Blut?
Nein, ich wollte mit Ihnen über Ahnenforschung reden, weil das ja was mit Vergangenheit zu tun hat, Herr Eisenbart.
Ja.
Und irgendwie hätte ich jetzt eigentlich Lust, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und drauf rumzuklimpern, aber Sie haben sie ja vergessen. Wollen Sie nicht erzählen? Sie haben doch gemeint, Sie wollten was zur Ahnenforschung sagen. Dass die da in die Krypta steigen. Und dann
Krypta,
sollte ich...
Ne?
Ja. Sie haben gesagt, Sie werden was erzählen, das ist ja heutzutage auch noch Leute machen oder früher gemacht haben und man dann in Geburtsregistern gegangen ist von der Kirche und dann gesagt hat, ah, der ist von dem und der ist von dem abgestammt und das war mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater. Dann haben sie erzählt, dass man dann manchmal auch in die Krypta gehen muss von der Kirche oder in den Friedhof und dann sagen die da liegt mein Uropa und dann habe ich gesagt, dass ich sagen werde, dass ich einen Kollegen hatte, der auch Ahnenforschung gemacht hat und der selber aussah, als wäre er aus der Krypta gekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist bestimmt, der stinkt bestimmt. Dann wollte ich sagen,
Klingt kompliziert, Frau Meisendraht. Weiß ich jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollten mit der Anekdote.
Das hat so überhaupt nicht funktioniert, Herr Eisenbart.
Also da bin ich wirklich blank. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu... Tut mir leid um Ihren Kollegen, aber ich wünsche ihm alles Gute.
Jörg Hilse, Johnny Panic.
Ja, das hat, muss ich dazu sagen, hat mein Neffe eingelesen mit einer piepsigen Stimme. Viel Spaß.
Hinter der großen Glasscheibe eines Waschcenters saß ein Mann und las, während seine Maschine in einer der Maschinen steckte, eine Geschichte. Sie hieß Johnny Panic und die Bibel der Träume. Eigentlich hieß er Jonas, doch kam er sich manchmal selbst wie Johnny Panic vor und manchmal auch wie der unglückliche Prophet Jona auf der Flucht vor dem Zorn Gottes. Alles begann, als seine alte Firma pleite ging. Aus Angst, keiner würde ihn mit 50 noch nehmen, hatte er diesen mies bezahlten Job angenommen, ohne ein gutes Gefühl dabei zu haben. Sein neuer Chef, eine autoritäre Mischung aus Unnahbarkeit und Strenge, erzeugte in ihm neue Ängste, nicht nur die, in der neuen Firma nicht wohlgelitten zu sein, sondern vor allem nach der Probezeit nicht übernommen zu werden. Denn falls man ihn hinauswarf, würde das Arbeitslosengeld gerade mal für die Miete reichen, mehr nicht. So kann's nicht weitergehen, rief ihm leise eine innere Stimme zu, denn seine Ängste begannen ihn mehr und mehr wie ein undefinierbares, tiefschwarzes Etwas zu umhüllen. 2 Tage Urlaub hatte er sich genommen, den morgigen Freitag und Montag, einfach nur, um am Wochenende an etwas anderes denken zu können als seine ungewisse Zukunft. Vor einer Woche hatten sie ihn ins Lager versetzt, einen erkrankten Kollegen vertreten. Das war kein gutes Zeichen. Gerade gab die Waschmaschine einen Piepton von sich. Sie war fertig. Jonas warf die Wäschestücke in den Trockner, ließ ein paar Münzen in den Automaten fallen und setzte sich wieder. Er steckte das Buch ein und griff dann zum Handy, um die Minuten zu überbrücken, solange der Trockner lief. Beim Überfliegen verschiedener Facebook-Posts stieß er auf einen Artikel, den eine Verwandte geteilt hatte. In der Kreisstadt S, in der beide aufgewachsen waren, hatte eine Konditorei nach umfangreicher Renovierung wieder ihr Café aufgemacht. Die Konditorei Müllerschön war eine Art Institution in der kleinen Stadt. In Jonas' Kindheit standen, wenn er Geburtstag hatte, zu Hause die leckeren kleinen Kuchen von Müllerschön auf dem Kaffeetisch. Eine Art Heimweh kam auf einmal in ihm hoch. Knall auf Fall musste er damals mit den Eltern wegziehen, weil sein Vater urplötzlich in seiner Firma alles hingeschmissen hatte und woanders eine Arbeitsstelle annahm. Warum sich nicht einfach in den Zug setzen und am anderen Tag hinfahren? Vielleicht kam man dabei auf andere Gedanken. Gesagt, getan. In Braunschweig und Magdeburg musste er umsteigen und dann stand Jonas wieder auf dem alten Bahnhofsvorplatz von S, auf dem fast noch alles so aussah wie früher. Über die Wallanlagen am kleinen Bach entlang lief er in Richtung Innenstadt. Hier hatte sich einiges verändert. In das Gebäude des Sportartikelgeschäfts, in dem er einst seine Lehre gemacht hatte, war eine Drogeriekette eingezogen. Auch den Buchladen an der Ecke der Fußgängerzone gab es nicht mehr. Doch dort, wo sich einst eine Filiale der Konsumgenossenschaft befunden hatte, gab es einen neuen. Jonas ging hinein und steuerte sofort auf die Ecke mit den Romanklassikern zu. auch wenn man für die Art Lektüre ein bisschen Lesefleisch brauchte, das hatte sich Jonas durch Effi Briest vom alten Fontane antrainiert. Seine Augen wanderten über die in alphabetischer Reihenfolge eingeordneten Buchrücken und hefteten sich sofort auf einen Punkt im oberen Regal. Da er mit der Hand nicht ganz herankam, ging er zur Kasse. »Guten Tag, hätten Sie eine Leiter?«, fragte Jonas. »Was darf's denn sein?«, antwortete die Verkäuferin. »Die drei Bronte-Ausgaben da oben.« Jonas zeigte auf das Regal. »Sturmhöhe«, »Jane Eyre« und »Agnes Grey von Anne«. »Wirklich toll, dass Sie alle drei Romane da haben. Sonst findet man immer nur einen«, sagte Jonas noch. Lächelnd stieg die Verkäuferin den dreistufigen Tritt hoch und holte, froh darüber, dass an diesem stillen Vormittag ein Kunde wirklich mal etwas kaufen wollte, die Bücher. Jonas bezahlte, ganz gegen seine Gewohnheit, mit der EC-Karte. Als er wieder auf der Straße stand, stiegen Bilder aus glücklicheren Tagen in ihm auf. Er war tatsächlich einmal dort gewesen, in Haworth, West Yorkshire, wo Charlotte, Emily und Anne Bronte im Pfarrhaus des Ortes gelebt und geschrieben hatten. Und wieder erinnerte er sich an den steilen Anstieg, die Main Street hinauf, und wie der Weg über den alten Friedhof zum Pfarrhaus führte. Unten im Haus lag das Esszimmer, das berühmte Esszimmer, in dem allabendlich ein kleines Ritual stattfand. Die Schwestern gingen, Charlotte voran, hinter ihr Emily mit Anne im Arm, eine Runde um den Esstisch, bevor sie sich zum Schreiben niedersetzten. Wie ein Pilger, der die Kaaba in Mekka erblickt, stand Jonas vor dem Zimmer und tat einen Schwur. Einmal im Leben wollte er selbst etwas zu Papier bringen. Ideen für die Handlung hatte er, doch dann kam die Nachricht von der bevorstehenden Insolvenz und alles verflog. Jonas lief ein Stück die Straße hinunter in Richtung der Konditorei Müllerschön. Direkt neben ihm lag der kleine Platz mit dem unter Bäumen liegenden Denkmal des Archäologen Winkelmann, der 1717 hier im Ort das Licht der Welt erblickt hatte. Jonas, immer noch die drei Bücher in der Hand, setzte sich auf eine Parkbank, um seine neu erworbenen Schätze zu verstauen. Er sah nach rechts hinüber und der alte Backsteinbau des ehemaligen Lyzeums lugte durch die Bäume. Als Jonas in die Lehre ging, befand sich hier in den Räumen seine ehemalige Berufsschule. Und einen Moment später kam es ihm vor, als ob sich die ganze Szenerie dort auf einmal belebte. Die Tür in dem kleinen Torbogen öffnete sich und Jugendliche von circa 17 bis 18 Jahren kamen heraus. Unter ihnen ein Mädchen mit einem roten Integralhelm in der Hand. Sie setzte ihn auf und trat auf den Kickstarter ihres dunkelgrünen Simson-Mopeds. Jonas wusste alles über sie, wie sie dachte, wovon sie träumte und welche Bücher sie las. Denn es war der alte Tagtraum von dem Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hätte, als er selbst noch 17 oder 18 war. Jonas griff zu seinem Handy und drückte auf die Notizen-App. Er musste diesen Traum jetzt irgendwie festhalten, denn alles rollte gerade wie ein Film vor seinem inneren Auge ab. Und so wie der Walfisch den Propheten Jona verschlang, versank Jonas beim Schreiben in den Traum seiner Geschichte. Als er wieder zum Bahnhof ging, wusste er, dass es nun einen Ort gab, zu dem seine Ängste keinen Zutritt hatten. Der Ort, an dem Johnny Panic an seiner eigenen Bibel der Träume schrieb.
Vielen Dank an den Sprecher. Hahn.
Ja, es gibt ja im Politischen, Herr Eisenbart, ja, wenn wir mal politisieren wollen, gibt es ja diesen Begriff der Reaktion.
Ja.
Herr Eisenbart, ja, was ist das?
Das, wenn, wenn eine Strömung kommt,
ja,
dass dann erstmal die kommen, die auch konservativ, ja, sich sehr gerne selber nennen.
Ja.
Was heißt BewahrerInnen?
Ja, ja, richtig.
Und die sagen dann, na, das ist ja was Neues.
Ja.
Das möchten wir lieber nicht. Das ist die Reaktion
das auf. Das ist prinzipiell richtig,
ja,
aber im Detail falsch.
Dankeschön.
Nein, also reaktionär heißt Revolution ablehnend, ja, erstmal. Also das kam aus der Französischen Revolution, wo dann quasi auf die, als Reaktion auf die, ja, Französische Revolution dann die dem Adel nahestehenden, ja, die alte Hegemonie wiederherstellen wollten. Ja. Daher steckt in diesem Begriff Reaktion genau das drin, was Sie sagen, ja, schon richtig. Also man tut so,
ja,
als ob die Veränderung, die stattfindet in der Gesellschaft, eine Fehlentwicklung wäre und als ob es ein gutes, altes, einen guten alten Zustand gab in der Vergangenheit, da sind wir beim Thema, den man wiederherstellen muss.
Ja, so wie der Gegenpapst.
So wie der Gegenpapst.
Oder?
Naja, vielleicht.
Da dann kommt der Papst und dann sagt der andere, nee, das ist aber, ich würde es anders machen.
Ja, jedenfalls reaktionär bedeutet im heutigen Kontext einfach ablehnen,
ja,
progressives Ablehnen, aber gleichzeitig auch ein festes Bild,
ja,
einen alten Status wiederherstellen wollen. Und viele konservative TheoretikerInnen wenden sich dagegen, als reaktionär bezeichnet zu werden, weil sie sagen, Konservatismus heißt nicht einfach nur zurück zum alten Zustand zu wollen, ja, das wollen die Reaktionären. Konservatismus heißt, die Zukunft so zu formen, dass das Gute erhalten bleibt von dem, also dass man quasi nicht einen alten Zustand 1:1 wiederherstellen will,
ja,
sondern man will die alten Werte bewahren, aber nicht einen alten Zustand, weil, ja, sonst könnte man nicht politisch arbeiten sinnvoll. Das ist so ein bisschen der Streit in der politischen Diskussion um diesen Begriff herum. Und natürlich überträgt sich das nicht nur in die Politik, sondern natürlich auch in die Literatur, Herr, ja, Eisenbart. Sie haben ja ein Telegramm geschrieben, Frau Meisendraht, stopp.
Sie müssen jetzt alles weglegen, was Sie haben, was Sie angefangen, ja, haben. Sie müssen jetzt sofort was lesen.
Ja, und es gibt,
hab
ja,
habe ich Ihnen geschrieben.
Es gibt ja...
Und Sie dann, Moment, ich, aber es ist, ich mache gerade Herz-Lungen-Wiederbelebung. Dann habe ich gesagt, es ist wirklich wichtig. Dann haben Sie gesagt, kann das nicht warten? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben Sie aber gesagt, ich schreibe Ihnen gleich. PN haben Sie dann geschrieben. Dann habe ich geschrieben, wir sind doch schon in privaten Nachrichten, jetzt machen Sie doch mal hin. Und dann haben Sie mich 2 Tage geghostet und haben Sie gesagt, sehr toll.
Mein Hund war tot, danke auch.
Danke.
Jedenfalls, Sie haben ein Fundstück,
ja.
Sie sind ja, sage ich mal, regelmäßiger Leser dieser Online-Zeitungen. Sie haben sich da ja über so einen, ja, Drittanbieter...
Es hat wirklich jeder mitbekommen.
Ja.
Also da muss man jetzt nicht Abonnent sein
von, ja,
der Financial Times.
Denn es gibt ja noch
archive.is. Genau. Man kann das überall sich reinlesen. Man hat es auch überall mitbekommen, dass sich einer der größten Autor in unserer Bundesrepublik und auch der ehemaligen DDR sich zurückgemeldet hat mit einem unglaublichen, also 16 Bars voller Hass. Nee, nicht Hass. Sie wollten sagen, das ist kein Hass.
Ich wollte gar nichts sagen, ich wollte zuhören.
Uwe Tellkamp.
Uwe Tellkamp, der ja übrigens, ganz gesagt, kurze Side-Note, sein einzig großer Bucherfolg war ja
The Turm.
The Turm, was ja auch ein...
Ein DDR-Roman.
Ja, ist. Aber ein... Vergangenheit, es geht um Vergangenheit.
Ja, stimmt.
Es ist eine Aufarbeitung der Vergangenheit, die er da gemacht hat.
Ja.
Genau. Und also dieser Uwe Tellkamp ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal so, eher dadurch aufgefallen, dass er eher in die Richtung reaktionär gegangen ist.
Er ist so, er hat sich ein bisschen zum Udo Tellkamp entwickelt, wenn ich das mal so sagen darf.
Mhm.
Also Richtung, naja, rund um Corona gab es diese eine Dokumentation, Fernsehdokumentation über ihn, wo er sagt, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Richtig, richtig. Und Meinungskorridor hat er geprägt als Wort.
Und die Kultur, die hat jetzt das Nachsehen. Und dann in der Dokumentation hat man auch gesehen, wie er aus seinem Buch vorliest, wo er mit einer Buchhändlerin spricht, die seiner Meinung nach geschasst wurde, weil sie während Corona Bücher verkauft hat. Stimmt aber gar nicht. Aber in der Fantasiewelt ist es wahr, ist es auch passiert.
Und dieser Uwe?
Dieser Uwe hat einen Gedichtzyklus,
ein Sittengemälde,
entwickelt.
Also ja. Herr Tellkamp hat für die Berliner Zeitung ein Exklusivgedicht, wie das genannt wurde, geschrieben. Also es sind viele, viele Strophen.
Das muss man sich vorstellen. Die müssen den angefragt haben, ob er was zum 80-jährigen Bestehen der Berliner Zeitung schreiben will.
Ja.
Und er hat dann wirklich seinen alten Sums, wie sich herausgestellt hat, dorthin geschickt und hat wahrscheinlich dafür sogar echtes Menschengeld bekommen.
Herr Tellkamp hat ja auch gesagt, wir brauchen einen Parlamentsschreiber, nicht wahr, ja, der Gedichte schreibt über das, was da im Bundestag passiert.
Am besten würde er das gerne selber machen.
Genau, er hat sich ja gleich beworben.
Und dann hat der Bundestagspräsident gesagt, danke, wir melden uns.
Herr Telkamp scheint einen kleinen Sweet Spot zu haben für schön Gereimtes. So ein bisschen wie Opa Uwe.
Kaum zu glauben, aber wahr. Die Oma wird heute 80 Jahre. Unglaublich lang waren wir hier gesessen und haben Schweinebraten gegessen.
Ich lese mal ganz kurz einen kleinen Auszug vor, damit Sie sich das vorstellen können.
Ja.
Aber hier für die Berliner Zeitung mal wahllos hineingegriffen, lese ich mal vor. Bis dann 12:10 was passierte, was Herrn und Frau Grün ziemlich irritierte. Der Osten, den man doch sanierte, mündig machte, demokratisierte, mit Kultur und Geld ja quasi schon beschmierte, gab nun die braune Braut und eine, die sich zierte. Bestritt die Schuld und Sünden Schulden, wies auf die Einzelfall und deutsche Steuergulden. Was da so kroch aus Dunkelmulden, das konnte Herr und Frau Grün gar nicht dulden. Im Osten dämmert das Reich das Vierte. Das war die Zeit der Aufgewachten. Aus sattem Schlaf und machtbewachten Schlachten, ach danke. Puh, ich hatte schon Angst. Man durfte diese halb und ganz verkrachten, da drüben endlich ungehemmt verachten. Darüber endlich offen spotten, wie die dachten. Und was die so mit ihren Sachsenmäulern machten. Man war nun wieder endlich vorn dabei und Malte Torben glatt für zwei. Ach ja, das Malte Torben grün, das ist ein CO2-Freigeist und also bunt. Er hat Zivildienst, bricht gerade ab, weil alle Zukunft steht direkt vorm Klimagrab. Statt Penis will es ihn jetzt eine Scheide. Es fühlt sich in sich walten und alle beide. Auch fühlt es sich jetzt Fatme heißen, doch ohne kulturelles Vorteil der Weißen. Privatadresse Elballee. Das Prinzip ist ein wandelndes Klischee. In seinem Kritisch-Weiß-Sein-Phase und kommt der Einmann, was ist denn das für ein Wort? Und kommt der Einmann, läuft sie wie ein Hase und geht erst recht in ihre Kiez-Moschee zum Stuhlkreis gegen rechts und zum Willkommenstee. Das war nur ein kleiner Auszug dieses filigran ziselierten Sittengemäldes der Deutschen.
Ich würde sagen, Heinrich Heine hätte es nicht besser dichten können in seinem Zyklus. Und Dietrich Fischer-Dieskau hätte es auch bestimmt gerne noch einmal gesungen.
Aber, was viele nicht wissen, das war ja jetzt nur das Exklusivgedicht für die Berliner Zeitung zum 80-Jährigen. Da hat sich Herr Telkamp natürlich nicht so viel Mühe gegeben. Hat er sich natürlich ein paar alte, sagen wir mal, Evergreens von sich aus seinem Notizheftchen rausgenommen, hat den Meinungskorridor mal ganz weit aufgemacht, damit mal kurz frische Luft rein durch den Meinungskorridor zieht und hat dann aufgeschrieben, was ihm gerade in den Sinn kam. Nicht aber so bei Radio Z, da muss man ein bisschen, da hat er sich auch Ada angefragt, ob er denn darf, nicht wahr? Und wir haben natürlich gesagt, Uwe, altes Haus, wir sind ja für Meinungsvielfalt auch zu haben. Ohne dich wären wir klein wie Schaben. Also, und deswegen wollen wir uns an deinen Gedichten laben. Schick uns ein paar Zeilen, die wollen wir haben. Und jetzt haben wir zwei kleine Gedichtchen bekommen.
Ja.
Und die wollen wir jetzt vortragen, Uwe Telkamp für Radio Z.
Genau. Möchten Sie beginnen?
Ich kann gerne beginnen.
Ja, dann mache ich jetzt den Klick an und den Chopin aus. Dann können Sie jetzt das Gedicht vorlesen, das Ihnen Uwe Telkamp auf die Mailbox gesprochen hat. Exklusiv für Eisenbart und Meisendraht hören Sie jetzt das Gedicht namens Currywurst mit Soße.
Es ist ein Graus, die Welt da draus. Ein Zacken fliegt aus Merkels Krone, Ei der Daus. Mit viel Werf und Mut zeichnet der Dichter
sein Bild sehr gut. Er scheut nicht den Meinungsmob, den liefern wir später sowieso ans Schafott. Drum hüte sich, wer sich hüten kann, die Welt von morgen steht an. Doch wann kommt sie, diese neue Welt, die den grünen Sau, Sack, Arschlöchern nicht gefällt? Ich träume von einem Land, in dem ich in Frieden Reime kann rezitieren. Und so verlasse ich sie in frohem Sinn und schreibe noch ein paar Zeilen hin. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann ist mir sehr schnell aufgegangen, wir haben nicht mehr so viel Acht voreinander. Wir sind verschwommen. Das war nun alles sehr erwartbar, aber es musste gesagt werden, wohl war, wohl war. Dankeschön. Können Sie das dann senden? Würden Sie es senden? Ich hätte schon... Na?
Vielen Dank. Das war Uwe Tellkamp. Sehr schön. Jetzt würde ich meines noch vorlesen. Ich habe das Gedicht bekommen per Fax.
Er hat es dann nochmal bei Ihnen versucht, weil ich bin nicht rangegangen.
Ja.
Er hat auf die Mailbox geschickt und... ich glaube, er hatte Angst, dass es vielleicht die falsche Nummer war.
Sie haben vergessen, vor Selbstergreifung zu weinen. Das haben Sie vergessen.
Ja.
Das macht er nämlich immer.
Ja,
genau. Jetzt kommt noch mein Gedicht, das er mir geschickt hat per Fax. Ich habe doch so ein altes Fax.
Ja.
Das habe ich nur für Uwe Tellkamp. Das wie in der guten alten Zeit. Er jemanden hat, der... Aber hören Sie selbst. Ihr sagt, dass ihr so wach seid. Ich sage, dass ihr nicht ganz ein dichtes Dach habt. Wenn ihr sagt, dass ich nicht reimen darf, und dann macht ihr eure Hunde scharf. Apropos Hunde, denkt noch jemand an Chico? Chico durfte nicht mehr leben, deswegen ist er jetzt gestorben. Bald sind wir alle verdorben. Penisscheide, Penisscheide. Macht betroffen. Ja, Sie müssen nicht weinen. Also Sie können weinen, aber ich würde sagen, wir hören noch einen Text. Sie können sich erholen.
Ich kann nicht mehr.
Ja, ich kann auch nicht mehr. Das ist schrecklich, dass wir in so einer Welt leben, wo solche Gedichte notwendig sind. Ja.
Wo soll das alles noch hinführen?
Ja, hier kommt ein Text von Christian Knieps. Er heißt Ertrinkendes Europa.
Passt sehr gut.
Und wir fassen uns noch einmal feste an den Händen. Bitte schön.
Schweißgebadet wälzt sich Carl Gustav Jung in seinem Bett hin und her, schreit innerlich nach Erlösung, krampft in seinem Wesen, kämpft mit aller Macht gegen sich selbst an und kann am Ende diesen Kampf nicht gewinnen. Das weiß er, das weiß sein Unterbewusstsein und das weiß er auch in seiner Traumwelt, die er dennoch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen, verfluchen, ja, gar zerstören will. C.G. Jung will seine Träume zerstören, die seit der von ihm eingeleiteten und streng forcierten Trennung von seinem geistigen Übervater Sigmund Freud, immer gewalttätiger werden, immer härter, immer bösartiger, Träume, die von Zerstörung, Vernichtung, Ausrottung, Rache und Folter geprägt sind. Die Grundfarbe ist blutrot. Nasstriefend laufen die Traumgestalten in ihrer erdachten Umgebung umher und nicht selten nimmt er Toni, dann Emma, dann wieder mal beide zusammen und ist beinahe schon an seinem sexuellen Höhepunkt, als etwas Rotes, Festflüssiges auf ihn zurollt, eine Welle aus Blut, und C.G. Jung versteht nicht nur, dass er bei seiner Theorie im Recht ist, die ihn von Freud entfernt hat, sondern er versteht auch, dass seine Libido, die freie schweizerische Liebe, ein Symbol für die Freiheit der Europäer ist, die alsbald in einem Meer aus kaminrotem Blut versinken wird, hellem pulsierendem Blut, wie aus dem kämpfenden Körper eines getroffenen Soldaten. Doch dieser Blutstrom, der Europa in Zukunft ertrinken lassen wird, ist nicht das einzige deutliche Anzeichen für eine sich verändernde Zeit. Auch die menschlichen Bindungen werden in der nächsten Zeit hart auf die Probe gestellt werden. So prophezeit ihm sein Unterbewusstsein und im Vorgriff auf einen Kongress, der im September 1913 stattfinden wird, ahnt C.G. Jung, dass das Leben, das er in geistiger Verbindung mit seinem Mentor Sigmund Freud die letzten Jahre verbracht hat, endgültig aus und vorbei ist. Die Trennung als einzige Möglichkeit einer Befreiung seines Geistes von den Fesseln seines Lehrers. Denn dieser hat nicht in allen Punkten seiner Psychoanalyse recht, und das weiß C.G. Jung, und eben jenes Wissen ist es, das ihn zu der Annahme führt, dass eine Entzweiung unausweichlich ist, denn die Optionen, die er besitzt, schweigen und sich selbst erniedrigen oder etwas sagen und den Bruch heraufbeschwören, sind beide nicht von der Qualität von Entscheidungen, wie sie Menschen gerne mit einem beruhigten Herz treffen wollen. C.G. Jungs Albträume sind die Reproduktion dieser bevorstehenden Entscheidung, die er zwar instinktiv mit jedem Brief, mit jedem veröffentlichten Text, mit jeder Vorlesung an der Universität trifft, aber offen kann er mit dem ebenfalls körperlich und geistig schwächelnden Freud nicht brechen. Nicht nachdem dieser in München am Ende des vorigen Jahres vor den Augen Jungs zusammengebrochen war. In seinem Traum sieht Jung sich vor einem Altar niederkniend, direkt unterhalb der gestrengen Augen seines geistigen Vaters, den Kopf gesenkt in tiefer Andacht. Doch als er seinen Kopf erhebt und dem geistigen Vater entgegenblickt, bemerkt er dessen Augen, die wie so manche Madonnenstatuen zu weinen beginnen. Und als C.G. Jung in seiner Verwunderung bemerkt, dass es Blutstränen sind, weiß er, dass er schuldig ist. Und wie sehr ihn diese Schuld quält, bis tief in die Träume seiner Welt hinein, erschüttert bis ins Mark. Da überkommt ihn das Gefühl der Einsamkeit, der Unzufriedenheit und diese Welle der Angst, gepaart mit einer gegen sich selbst gerichteten Wut, gebiert einen wallenden Zorn, der ihn von den Stufen vor dem Altar aufstehen und zu seinem geistigen Vater aufrecken lässt, ehe er diesen mit einer Lanze nicht nur in die Seite sticht, sondern in alle Körperteile, die dazu auserkoren sind, die Libido zu beherbergen. Blutschwalle treten aus den Wunden, überfluten die Kirche, überfluten die Nachbarschaft, überfluten das Reich und schließlich Europa, während C.G. Jung beim Ausbrechen der Flut tapfer auf dem Boden vor dem Altar niedersinkt, allein, um Vergebung bittend, dass er keine andere Wahl hatte, denn fehlerhaftes Schweigen wöge für ihn schwerer als jeder Verrat, da es ein Verrat an einem selbst wäre. Und welcher Mensch könnte schon Freund eines ertrinkenden Europas sein, wenn er sich selbst kein Freund mehr sein kann?
So, wir haben ja schön Telkamp gehört, aber das hat jetzt auch bedeutet, dass wir ein bisschen in den Zeitverzug gekommen sind.
Ich mache wieder
über den Champagne schreien. Wir müssen Tschüss sagen, Herr Eisenbart.
Ja, stimmt. Tschüss zu Ihnen.
Tschüss zu Ihnen. War ein
Danke, dass Sie da waren.
Ein flotter Ritt durch die Vergangenheit.
In meiner Sendung. Jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit.
www.eisenbartmeisendraht.de. Schauen Sie mal vorbei. Lassen Sie sich inspirieren von wunderbaren Backrezepten.
Genau.
Und wir hören jetzt noch einen letzten Text von Blumenlehre.
Ja.
Das ist wieder mal ein kleiner Rent.
Ja.
Und wird es, ich sag mal nochmal pro forma Entschuldigung an Herrn Andreas Brucker, der hat uns einen witzigen Text eingesendet, den wir auch produziert haben und den Sie einfach im Podcast hören können.
Ja.
Aus Zeitgründen haben wir den jetzt da hinten geschoben, müssten wir den.
Und wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, Frau Meisendraht.
Wir Ihnen auch.
Ja, war doch ganz okay.
Ja, war super.
Einwandfrei. Oh, da muss ich vielleicht den Text noch fahren.
Ja, das wäre gut.
Na gut.
Past, present and future, the Shangri-Las. Sangen die etwa schnurstracks von dem, was ist, was kommt, oder doch vielmehr vom verlorenen Paradies, our paradise lost. Oh ja, und schon erblühen dunkle Fantasien wie Erbsünden, die uns all die korrupten Taten unserer Vorfahren auferlegten in den Genen und mittels deprimierender Schutt halten, deren fragmentarische Natur uns zum hoffentlich und das zugehörige Nomenstab nicht zuletzt, sondern bereits zuvor anders wieder aufbauen nötigte. Und daher gern ein kurzer Exkurs gegen Geschichte. Waren die Methoden, mit denen sich wenige Menschen auf Kosten vieler bereicherten, nach geltendem Recht nicht zutiefst widerlich? Und dennoch mit wenigen marginal nachhaltigen Ausnahmen nie eine komplette Tabula rasa. Okay, okay, die Kirche wurde mal ein wenig beschnitten und vergessen wir nicht unsere französische Revolution. Ausbeuten lassen wir uns allerdings weiter. Nicht lediglich via die Nachfahren der damaligen Reichen, leider nämlich ebenso durch die aktuelle Oppressionselite. Und statt sie zu köpfen, küssen wir, dumm glaubend, ihre Scheiße müsse sicher Gold wert etablieren, den überfetten, stinkenden Arsch. Aus absurder Angst, das Unmögliche zu verwirklichen und noch tiefer zu sinken. Daher vielleicht lieber in der Gosse verhungern, als solche Kacke zu ertragen und zu fressen. Tollwütiges Tanzhaus Liebe. Als Aluhut-Aberglaube einer Vergangenheit, was gegenwärtig weiter bestehen bleibt. Warum? Baustelle Kultur ist die Baustelle der Zwänge im tollwütigen Eingriffsraum von verzerrter, nicht verstandener Liebe. Ich will eine Eingriffszange für mein Gehirn, damit es sich um 180 Grad drehen kann und ich diese neue Dissonanz in der Welt besser verstehen kann. Schon bekommt der Begriff Zangengeburt ein anderes Gewicht. AI als Authority Income wird uns subtil und leise wie Feige zum neuen Aberglaube bewegen. Und es ist nicht meine Aufgabe als Care-Arbeit, dies Falschverstehen von Sprache zu befrieden und zu verhindern. ChatGPT als neuen Aluhut finde ich folglich gut. Ein Auflösen von kulturellen Zwängen ist nur dann möglich, wenn ich es über meine Art für mich allein machen kann. Aber was aber in prägender Erziehung kaum akzeptiert wird, da ich mich nicht ganz konform bei Lösungen außerhalb der autoritären Elektronik bewege. Der kulturelle Krieg als Trieb ist ein manipulativer Eingriff in die Vorstellungen von Liebe und folglich eine dumme Liebe, oder täusche ich mich und Missstände sollten ja bewusst Missstände bleiben, um dann profitable Geschäftsmodelle über neue kulturelle Zwänge als Trend im Zeitgeist über falsch verstandene Sprache zu erzielen. Wir alle rügen sprachlich alle kriegerische Aktionen und verdienen an politischer sprachlicher Rüstung ungemein dazu. Und diese kriegerischen Missstände sollen doch deswegen bitteschön Kriege bleiben. Ist wie, das Unberechenbare an Trump ist an den Börsen berechenbarer für neue Gewinne. Also eine schizophrene Welt, die man sich hier erstellt. Man muss nur für sich lernen, damit umzugehen. Somit ist dies alles eine Baustelle von verzerrten Wahrnehmungen, die wir für ein Orientieren nehmen. Die Entfremdung des Menschen von sich selbst nimmt dadurch verstörende Züge an. Uns Delfine macht es furchtbar traurig, das mit anzusehen. Ich denke, wir werden euch bald Adieu sagen müssen.